Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 199 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch heute im Namen des Halsbonbon des Schwimmens. Alle, die dabei waren, wissen, was ich meine. Es liegen intensive, aufregende, ereignisreiche, arbeitsame Tage hinter uns. Denn in der vergangenen Woche, von Mittwoch bis Sonntag, haben in Berlin die deutschen Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen stattgefunden. Das nationale Highlight, was den Jugendschwimmsport angeht, war für 5 Tage das beherrschende Thema in der Schwimmerbubble. Und das ist eigentlich auch das Schöne, denn innerhalb dieser 5 Tage existiert links und rechts nichts anderes da draußen. Es gibt keine Nachrichten, es gibt keine Arbeit, es gibt keinen außerhalb dieser Bubble zwischen Hotel und Chlorbecken, zwischen Berliner SSE und dem Bett, in das man dann abends reinfällt. Das war cool, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und was da in dieser Woche so alles passiert ist oder in diesen wenigen Tagen, damit beschäftigen wir uns in dieser Episode und sind damit auch richtig gut ausgelastet. Bevor es losgeht, möchte ich ein fettes Dankeschön ausrichten an Speedo und zwar an die für die fortwährende Unterstützung dieses kleinen, aber feinen Podcast-Projektes und es waren ja wieder einige da, die mal kurz Hallo gesagt haben am Sprecherpult, die mal kurze Grüße dagelassen haben, die Lob vorbeigebracht haben, mit denen es immer wieder schön ist zu quatschen und zu plaudern und das alles wird möglich unter anderem dadurch, dass es Speedo sich hier auch diesem Projekt angenommen hat und das fortwährend unterstützt und immer da ist. Und an der Seite ist, von daher kann ich nur empfehlen, nicht nur, weil es damit auch eine sympathische Marke ist, sondern auch von den Produkten her, volle Überzeugung, von den Rennanzügen, von dem Equipment, vom Zubehör, von allem, was ihr dort finden könnt, werft einen Blick in den Speedo-Shop, guckt dort rein, klickt euch durch. In der vergangenen Woche haben Angie und Isa wieder Werbung gemacht für die neuen Speedo-Anzüge in wunderbaren Farben. Also das eine war ganz knalliges Baywatch-Rot. Muss man mögen, aber für alle, die was extrovertierter unterwegs sind, das ist genau die richtige Farbe. Und auch ansonsten ist das Farbenportfolio einfach unfassbar groß und zahlreich. Es würde mich hart wundern, wenn ihr dort reinschaut und einfach nichts für euch dabei ist. Von daher, fette Empfehlung, schaut mal vorbei im Speedo-Shop. Und klickt euch da durch, ist mit Sicherheit auch für euch etwas zu finden. Und ich würde sagen, damit ist es genug der Vorrede. Wir steigen direkt rein mit dem kleinen Prolog Richtung Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und beginnen mit dem, wo ich ganz vorne mit dabei war und zwar dankbarerweise nämlich mit dem Livestream. Und wenn ihr dort zugeschaut habt und mir zugehört habt oder ihr habt mich stumm geschalten und habt nur zugeguckt, ist auch völlig fein, kann ich mit umgehen. Dann habt ihr beim Blick über die Bande etwas Spannendes gesehen. Wer da gut aufgepasst hat, dem ist nämlich aufgefallen, dass hinten an der Bande wieder die Werbeaufsteller waren von den Poolpartnern des DSV. Und da fehlte eine ganz bekannte Marke, da war nämlich kein Arena-Logo mehr zu sehen. Gleiches galt für die Banner-Einblendung bei der Siegerehrung, die ein ganz eigenes Comedy-Kapitel für sich ist. Fehlte dort auch das Arena-Logo und das deutet alles so ein bisschen darauf hin, auch wenn man sich auf der DSV-Seite mal durchtickert und Richtung Poolpartner kommt, das taucht dort nicht mehr auf. Also das Arena-Logo ist nicht mehr existent in Verbindung mit dem DSV und vielleicht war das der Grund, weshalb der ein oder andere Weltklasse-Sportler in den letzten Wochen vermehrt in Speedo-Klamotten unterwegs gewesen ist, denn wie auch immer das dann so ganz genau aussieht, zwischen vielleicht persönlicher Ausrüsterei und dem, was der Verband vorgibt, kenne ich mich jetzt mit den Regularien nicht ganz aus, aber muss man sich vielleicht doch mal auseinandersetzen damit, in anderen Klamotten zu schwimmen, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Das war jedenfalls eine der kleinen Randnotizen, die da so aufgefallen sind und ansonsten fange ich ganz egoistisch mal bei mir an in der vergangenen Woche, weil ich es immer noch völlig wild finde, dass ich da jetzt bei Sportdeutschland TV, wo ich vor ein paar Jahren selber noch Basketballspiele gekauft habe, selber sitze und Schwimmwettbewerbe kommentieren darf. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass da ein Traum wahr geworden ist, aber wo sich das Ganze hin entwickelt hat in den letzten 5 Jahren, ich meine, es sind fast 200 Episoden jetzt inzwischen, das war ehrlicherweise wirklich überhaupt nicht abzusehen und auch gar nicht das Ziel gewesen. Es waren jetzt die 3. Ausgabe in Folge, DJM-Finals letztes Jahr, Deutschen Kurzbahnmeisterschaften und jetzt einmal das Komplettpaket Deutsche Jahrgangsmeisterschaften. echt cool und echt schön und ich muss sagen, es macht wirklich, wirklich Spaß, dort dabei zu sein und die Geschichten und die Gesichter und die Sportlerinnen, Vereine, diese ganze Schwimmbubble näher zu bringen und da die Tür aufzustoßen, ein bisschen weg von den eigentlichen Leistungen, die da im Becken sind und zu erzählen, wo kommen die vielleicht her, was hängt da hinten dran, was gehört da alles mit dazu, das macht wirklich, wirklich Laune und mir macht das auch echt Spaß, auch wenn es fürchterlich anstrengend ist. Also wir waren 13 Stunden in der Halle, ging morgens um 7 los, irgendwann so gegen 20 Uhr war ich dann raus, dann geht's noch in die Vorbereitung des nächsten Tages, in die Nachbereitung des letzten Tages, was war erzählt, was kann man noch mitnehmen als Themen in den nächsten Wettkampftag. Es wird ein bisschen gesocialized, auch das gehört mit dazu, wer die deutschen Jahrgangsmeisterschaften mitmacht, ohne zu socializen, der hat den wichtigsten Part vielleicht sogar verpasst, sprich abends dann noch beisammensitzen und einmal dem sozialen Austausch frönen, gehört natürlich noch mit dazu und dann bleiben so 5 Stunden Schlaf übrig, die am Ende der letzten Tage sicherlich auch ihr Übriges dazu beigetragen haben, dass vielleicht bei der einen oder anderen Laufvorstellung das Mikrofon nicht an war und das tut mir fürchterlich leid, falls ihr oder eure Kinder davon betroffen wart, das war der Aufregung und dem Stress ein wenig geschuldet. Manchmal ein paar Sachen übersehen, das hat gedauert, das gehört mit dazu, aber wir werden von Mal zu Mal besser und das hat echt Bock gemacht und weil auch viele, viele spannende Rennen dabei waren, kann man nicht immer alle 8 Bahnen im Blick behalten, aber es war echt launig und hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht und da bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat da draußen, dann sagt das gerne weiter. Wenn ich irgendwas besser machen kann, dann sagt mir das in einem konstruktiven, schönen Tonfall unter andre@swimcast.de könnt ihr zu einer Verbesserung der Übertragungsqualität aktiv beitragen und dass mehr Leute einschalten. Dafür ist eure Propaganda dann verantwortlich. Wenn ihr das ganze Projekt hier selber ein bisschen honorieren wollt mit kleinen Andenken, dann könnt ihr Sternchen vergeben oder Kommentare schreiben oder eine Münze in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast. Ja, und damit wollen wir mit dem Comedy-Highlight einsteigen. Ich weiß noch nicht, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2025, die Superlative des Jugendschwimmens. Und wenn wir auf die Zahlen gucken, dann müssen wir vielleicht sogar sagen, so richtig superlativig war das möglicherweise gar nicht, was wir da gesehen haben. Gab der Veranstaltung keinen Abbruch, möchte ich sagen, aber so die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die Schwimmmehrkampfmeisterschaften und die DMSJ sind ja eigentlich die Events, aus denen sich dann möglicherweise aus Bundestrainer- oder DSV-Sicht eine Aussage über die Breite im Jugendschwimmsport ablesen lässt. Wir haben gehört, alle Rekordmitgliederzahlen, der DSV hat so viele Mitglieder wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Alles Chico, aber lernen die denn auch so schwimmen, dass es für den Wettkampfsport dann, also hebt sich dadurch das Wettkampfsportniveau auch auf ein neues Level, sodass wir auf leistungssportlicher Ebene, das was nach draußen verkauft wird, auch einen Fortschritt machen. Und da bilden die gerade genannten Wettkämpfer halt einen ganz guten Überblick, weil es zum einen geht um die Vereinserfolge, das ist so ein DMSJ-Ding, wo die besten, in Anführungsstrichen, Vereine im Nachwuchs sich präsentieren können. Wir können auf das Gesamtniveau schauen, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften, wie viele World Aquatics-Punkte muss ich denn erschwimmen, um ins Finale zu kommen? Steigt das, sinkt das, wie sieht das aus? Wie viele Punkte werden beim Schwimmmehrkampf erschwommen? Und da muss man auch sagen, für viele Vereine bilden die deutschen Jahrgangsmeisterschaften einfach das Jahreshighlight. Das ist das Event, wo darauf hintrainiert wird, da soll die Top-Leistung abgerufen werden für weit über 90% der Teilnehmenden. Ausnahme sind hier die AJOF und JTM-Athleten und Athletinnen. Das betrifft aber so in der Summe, wenn wir Freiwasserbecken dazu nehmen, vielleicht so 60, 70 Aktive von 1500, die da sind. Also das ist nicht mal, das ist so ein Zwanzigstel höchstens, also 5%. Und für alle anderen ist das das absolute Highlight. Und wir sind natürlich verwöhnt aus den Vorjahren, ja, von Medaillenrekorden einer Alina Bajevic, die 22,9 Mal Edelmetall holte, 23 gewann sie 10 Medaillen, von einer Linda Roth, die ein Jahr später 2024 10 Medaillen gewann, genauso wie Theodor Büscher 10 Medaillen gewinnen oder die 8 Goldmedaillen von Jannis Kube im vergangenen Jahr. Und da möchte ich jetzt gar nicht den Streit vom Zaun brechen, weil ich den blödsinnig finde, ob jetzt 10 mal 10 Medaillen in allen möglichen Farben oder 8 mal Gold mehr wert ist und wer jetzt eigentlich wirklich der oder die erfolgreichste Schwimmerin, Schwimmer ist, ist Quatsch. Also wir reden hier von Medaillenausbeuten, die jeder Beschreibung spotten. Ja, und die Zukunft wird zeigen, was daraus wird. Also ja, müssen wir dann gucken. Und das war nämlich dieses Jahr gar nicht so der Fall, dass wir so wirkliche Superlative hier aufgefahren haben. Wenn wir drüber sprechen, bei den Medaillen waren wir gerade, sagen wir, okay, 10, 9 ist so die Benchmark aus den Vorjahren oder 8 goldene. Dann sehen wir dieses Jahr die meisten Medaillen bei den Frauen, hat Leni von Bonin geholt mit 7 und Mia Marie Junger und Noelle Bänkler jeweils 6. Bei den Männern war es Theodor Bücher, der 9 Medaillen gewinnen konnte. Janis Kube, Franz Mark Kutzig und Mika Frederik Martin haben jeweils 7 Medaillen geholt. Da sehen wir zwei ganz große Unterschiede. Bei den Frauen zum einen weniger Absolutzahlen als bei den Männern und bei den Frauen sind es die beiden ältesten, sind zwei Sportlerinnen aus dem ältesten Jahrgang mit Noelle und Leni dabei. Bei den Männern ausschließlich Sportler des Jahrgangs 2011-2012. Das lasse ich jetzt hier so stehen, kann Zufall sein, wir nehmen das mal einfach so mit. Wenn wir gucken, wie sah es denn noch weiter aus in den Einzelleistungen, was man so statistisch vielleicht ausarbeiten könnte, dann sehen wir, dass wir mit 31 Disqualifikationen so einen ganz guten Mittelwert hatten. Es waren über die vergangenen Jahre, 2021 waren es 30, dann 33, 23, 42 und jetzt wieder 31. Also im Mittelwert landen wir bei irgendwas 30, so wie immer. Dann gab es ja noch Preise, und zwar Übernachtungsgutscheine im Trainingslager in Summer Bay, sponsert von OneFlow Aquatics. Und zwar für deutsche Jahrgangsrekorde, für jeden, der einen Jahrgangsrekord aufstellte, gab es, glaube ich, 3 Gratisübernachtungen, wenn ein für das erfolgreichste Team, so hatte ich die Ausschreibung zumindest verstanden, gab es sogar dann 10 Gratisübernachtungen für das ganze Team und das erfolgreichste Team anhand deutscher Jahrgangsrekorde. Jetzt habe ich den Scheck gesehen, der da im Hintergrund stand und dort war draufgeschrieben in großen, fetten Buchstaben mit mehr als 5 deutschen Jahrgangsrekorden. Wow. Und ich kann mich nicht erinnern, jetzt bin ich auch noch nicht so lange dabei, aber dass irgendein Team mal mehr als 5 deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt hat. Helft mir gern mal, wenn ihr historisch da besser bewandert seid. Ich wüsste das jetzt nicht unbedingt. Also es ist schon ein ganz schön taffer Preis. Da musst du schon richtig, richtig was für leisten bei diesen Jahrgangsmeisterschaften. Und wenn wir dann noch im Hinterkopf behalten, dass die Top-Athletinnen und Athleten, die eigentlich dafür in Frage kommen, ziemlich kaputt gespielt ankamen in Berlin, dann erscheint das einfach maßlos, übertrieben und völlig illusorisch, gab es dieses Jahr also nicht, denn es gab in der Summe einen einzigen deutschen Jahrgangsrekord und eins ist hart wenig. Auch hier wieder aus den letzten Jahren, 2021 waren es 8, dann 7, dann 3, dann 7 und dieses Jahr 1. Einer ist echt krass, also da wenn wir noch in den einzelnen Jahrgängen drüber sprechen, war Fabian Mager über die 200 Meter Rücken, aber wow, das also, wenn wir da an die Brustschwimmbreite denken, so aus den vergangenen Jahren, wo ein Hugo Engelin immer wieder, ein Bill Taaf immer wieder, ein Luis Hoffmann immer wieder, wenn wir an Linda Roth, klar, die war jetzt verletzt, denken, die Rekorde aufgestellt hat, ein Johannes Liebmann war da immer dafür gut, Mitya Bau auf den Sprintstrecken, ein Larus Thiel auf den Sprintstrecken, also es gab schon einige Kandidaten, Lara Vandenhirt sicherlich auch, wenn wir nach ganz jung gehen. Janis Kube auch auf jeden Fall. Wir hatten ja in der Vorschau mit 14 im maximal aller Best Case irgendwo dort vielleicht geliebäugelt. Da waren wir extremst weit vorweg. Und ja, warum das vielleicht so der Fall gewesen sein könnte, hilft, wenn wir auf die Ursache dafür gucken. Also wenn wir mal gucken, wie sind denn die Sportlerinnen und Sportler dort angereist. Ich habe gerade schon gesagt, es sind natürlich die Top-Athletinnen und Athleten, die sich schon für internationale Höhepunkte qualifiziert haben, die für solche Jahrgangsrekorde in Frage kommen. Ja, es wird jetzt keiner, ich will es nicht böse meinen, aber es wird keiner aus einer Vereinsgruppe sein, die auf Platz 6 reinrutschen oder auf Platz 20 in diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wird kein Rekord schwimmen, ist ja alles klar, das wissen wir, ne? Also können wir uns da auf die Top 1, 2 Platzierten beschränken. Und wie sind die da hingekommen? Mit den Highlights vor der Brust, JDM im Freiwasser, die laufen gerade, JDM im Becken starten nächste Woche und das European Youth Olympic Festival irgendwann im Juli, müsste ich jetzt lügen, ehrlicherweise. Naja, die sind alle aus Trainingsmaßnahmen gekommen, entweder aus der Höhe, aus einem Pensum in Heidelberg, sonst da woher, wo das Trainingspensum wirklich extrem hoch gewesen ist, die Belastung extrem hoch. Also Noelle sagte vorher, boah, ich bin echt platt und waren sie sich alle einig, ne? Wir sind wirklich platt, wir sind wirklich kaputt trainiert, wir nehmen das jetzt hier als Durchgangsstation. Wir trainieren über die DJM-Woche hinweg weiter und das stieß nicht überall auf Gegenliebe. Also ich verstehe das auch ehrlicherweise nicht so ganz, weil wenn ich nochmal zurückblicke in meine, JTM sind natürlich in 2 Wochen, wenn ich nochmal zurückblicke auf meine Trainerausbildung, dann habe ich irgendwann mal gelernt, ja, so ein Tapern startet irgendwie 6 Wochen vorher, dass man mit den Umfängen runtergeht, dass man die Intensitäten hochnimmt. Jetzt kann man über die Jahrgänge noch streiten und sagen, okay, wann fängt Elite an, wann sind Jahrgänge, so für wen trifft das überhaupt zu, diese Aussage. Stelle ich mir allerdings schon die Frage, wenn wir jetzt 12 Starts an 5 Tagen absolvieren bei einigen Sportlerinnen oder Sportlern mit 5 bis 6 Kilometern in Anführungsstrichen Training dazwischen, dann verstehe ich den Sinn nicht. Also ich muss mich doch entscheiden, was ich da jetzt mache. Entweder mache ich Training und bringe eine Belastung rein, wo der Sportler nicht in der Lage ist, in die Höchstbelastung zu gehen, was er im Wettkampf ja aber soll, und sind dann vielleicht 5 bis 6 Kilometer, selbst wenn ich es als aktive Erholung deklariere, nochmal 2 Stunden Bewegung am Tag / Belastung plus die mentale Vorbereitung auf den Vorlauf, auf den Finale, pipapo, was da alles dranhängt, sind ja nicht bloß die 3 Minuten Schwimmen, nicht irgendwie alles zu viel. Und hab's nicht gemacht, aber eine Auswertung aus den Vorjahren müsste dort ja eigentlich Aufschlüsse liefern. Sprich, guck mir an, welche Vorbelastung war es im Trainingslager, was habe ich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gemacht, das war jetzt über die letzten Jahre hinweg ein ähnlicher Ablauf, und wie war denn die Performance beim Höhepunkt? Ja, und da hatten wir ja Athletinnen und Athleten, die bei Junioren- und Europameisterschaften super erfolgreich waren. Es waren Michael Rahe letztes Jahr, es war eine Linda Roth, es war eine Lena Ludwig, Hanna Schneider, Johannes Liebmann und wie sie alle heißen, gab es sicherlich noch mehr. Und was haben Athletinnen und Athleten gemacht, bei denen das nicht funktioniert hat bei einer JTM? Und da gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, der schon etwas länger bei den absoluten Höhepunkten nicht funktioniert, und dann kann man ein Wettkampfprogramm, das aus 200 Delfin, 200 Rücken, 200 Brust, 200, 400 Lagen besteht oder dann noch 800 Kraul dazu oder eine 1500 Kraul dazu, beliebig nach oben auföffnen. Vielleicht kritisch hinterfragen. Gibt's da ein Muster, das dazu führt, wo wir sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht. Ich weiß es nicht, möchte ich hier sagen. Wir werden in 3 Wochen wissen, wenn die JDM in Samorin vorbei ist, was war gut, was war schlecht, bei wem hat es geklappt, bei wem hat es nicht geklappt, und dann die Rückschlüsse ziehen fürs nächste Jahr. So, ich sage jetzt hier nicht, das ist totaler Quatsch, habe ich keine Ahnung, habe das nie gemacht, war da nie dabei. Aber sowas würde ich mir da wünschen, und ich habe Zweifel, ich habe Fragen, ob das denn so wirklich klug und intelligent ist, hier 2 Wochen vorher noch so ein Pensum zu fahren und dann zu erwarten, dass die Sportlerinnen und Sportler beim Saisonhöhepunkt über die 200 Delfin richtig knacke schnell sind oder über die 50 Kraul. I don't know, wir werden das mal irgendwie sehen. Einzelerfolge. Die Mannschaftserfolge widmen sich oder beschäftigen, sieht man, illustrieren sich ganz gut an der Aquafil Team Challenge und am Medaillenspiegel. Die Team Challenge gibt es seit einigen Jahren schon. Leipzig gewinnt dieses Jahr das 2. Jahr in Folge, holt aber wieder weniger Punkte, als das in den vergangenen Jahren so der Fall gewesen ist. Also dieses vor 2023 hat die SG Essen gewonnen mit 660 Punkten, die Leipziger letztes Jahr 549 Punkte geholt und die Leipziger dieses Jahr 509 Punkte geholt. Jetzt sehen wir daraus, okay, die erschwommenen Punkte werden da ja immer weniger oder die gewonnenen Punkte. Was bedeutet das so im Mittelwert der besten 10 Platzierungen? Die besten 10 Mannschaften haben vor 2 Jahren noch 340 Punkte geholt, 333 letztes Jahr, dieses Jahr 312. Bedeutet im Umkehrschluss, dass sich die zu vergebenen Punkte, die immer gleich bleiben, auf viel mehr Teams verteilen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt vielleicht erstmal dahingestellt, aber es ist so, wie es ist, der Fall. Spannenderweise gewinnt Chemnitz das 2. Jahr in Folge den Wettbewerb für die meisten Punkte pro Meldung. Kann man vielleicht so als eine Art Effizienzwertung sich überlegen. Wenn ich nur einen Sportler melde, der gewinnt das Ding, dann holt er 12 Punkte. Das heißt, ich hole 12 Punkte pro Meldung. Natürlich Quatsch. Ja, jetzt kann man sich einen Grenzwert überlegen. Die Leipziger dieses Jahr mit 66 Meldungen unterwegs, was ich glaube ich erstmal okay finde, um zu sagen, da lassen wir eine Statistik drüber laufen, und mit 3,9 Punkten pro Meldung, also haben im Schnitt 4 Punkte geholt. Dieses Jahr waren es 4,1, 3,9 waren es letztes Jahr, also liegen so ungefähr im gleichen Bereich, ja, dieses Jahr 69 Meldungen, 4,1 Punkte, letztes Jahr 66 Meldungen und dann 3,9 Punkte geholt, also liegen so im gleichen Bereich. Die Essener, als sie damals gewonnen haben 2023, lagen bei 4,2 Punkten. Also haben immer noch den Höchstwert hier aus den letzten drei Jahren auf sich vereint. Aber die erschwommenen Punkte pro Meldung für die Effizienz, die sind so ungefähr gleich geblieben. Und wenn wir auf den Medaillenspiegel schauen, dann sieht das Bild wie folgt aus. In der traditionellen Zählung, also nach Goldmedaillen, haben die Heidelberger tatsächlich die meisten Siege geholt mit 16 Stück. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet, wenn natürlich 6 auf Noel Bengler dort schon mal verfallen, bleiben noch 10 übrig, den sich der Rest holen kann. Dann gewinnt Lena noch 3-mal Brust, dann gewinnt Monet van Rooyen noch 1-2 Medaillen und dann verteilt sich das auf X-Helse, whatever. Zweiter wird die Mannschaft der SG Essen, dritter wird die Mannschaft des SC Chemnitz mit 14 und 11 Siegen. Traditionelle Zählung. Wenn wir die amerikanische Zählung anwenden und sagen, okay, wir nehmen einfach alles rein, was irgendwie Medaille gewinnt oder in den Top 8 liegt, weil das ist ja viel aussagekräftiger und dann können wir uns nach oben schummeln und nach oben arbeiten, dann sind die Leipziger auf einmal ruckzuck vorne, nämlich in insgesamt 88 Finals aufgetreten sind und 88 von 204 Finals beinhalteten eine Sportlerin oder einen Sportler der SSG Leipzig und die wurden in diesen 88 Finals insgesamt 22 Mal Zweiter. Also jedes vierte Finale davon nochmal als Zweiter abgeschlossen. Silber scheint begehrt zu sein drüben im Osten. Die Goldmedaille bleibt dann also eher im Westen. Wie auch immer wir das jetzt hier deklarieren wollen. So ist es. Die Leipziger dann am Ende eben mit der Gesamtwertung in der Aquafil Team Challenge, weil sie die meisten Punkte geholt haben. Völlig klar bei so viel Finalauftritten. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir mal zu den allgemeinen Trends, die so für mich zu beobachten waren. Zum einen würde ich behaupten, wir gehen so peu à peu vielleicht weg von den Vielstartern und eher dahin, dass wir die Events, in denen wir hier starten, selektieren. Das war etwas, was sich in den vergangenen Jahren schon gezeigt hat, dass hier und da auf Starts verzichtet wurde zugunsten der Qualität der Starts. Ich habe so gefühlt den Eindruck, dass sich das dieses Jahr nochmal verstärkt hat, gerade dadurch, dass so viele JEM-Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch auf Starts verzichtet haben. Was tragischerweise, mag mir jetzt auch keiner übel nehmen, ja, wenn wir die besten Leute aus verschiedenen Events rausnehmen, dann führt das zu einem Abfall des Gesamtniveaus, ist wie es ist. Und als zweites, wenn wir dann in die einzelnen Rennen als solche selber reingucken, dass die Renneinteilung ein absolutes Kriterium für den Erfolg ist. Das war mir aus den letzten Jahren nicht so bewusst gewesen oder nicht so bewusst geworden, vielleicht weil ich dieses Jahr viel, viel genauer hingeguckt habe oder es wirklich so war, dass auf den letzten Bahnen 100, 200 Meter, also beliebig nach oben offen, so viele Positionsverschiebungen noch stattgefunden haben oder so viel nochmal aufgeholt wurde und es doch zu zahlreichen spannenden Rennen kam, das war mir so nicht im Blick aus den Vorjahren, was vielleicht daran hindeutet, Weitsicht vor Leichtsinn und dass es sich auszahlt. Und das mag das Learning hieraus sein, wenn man sich als Trainerteam hinsetzt und sagt, okay, warum haben wir gewonnen, warum haben wir verloren? Lieber vorne ein bisschen kontrollierter, dafür über die Gesamtdistanz des Rennens arbeiten, als blindlings vorne los zu rasen und dann zu hoffen, dass es wohl irgendwie reicht. Denn ich hatte den Eindruck, ohne das mit Zahlen untermauern zu können, das war in zu vielen Fällen dieses Jahr nicht der Fall, als dass das eine valide Taktik sein sollte. Und das kann man gerne mal mitnehmen, wo da so der Trend hingeht. Erfolgreiches Schwimmen bedeutet weitsichtiges Schwimmen, wirklich an der Taktik, an der Einteilung arbeiten und dann reicht das möglicherweise für die Goldmedaille oder für eine tolle Zeit. Und damit kommen wir zu den einzelnen Jahrgängen, zu den einzelnen Auswertungen. Wer war denn so an Überraschungen dabei? Wer waren Underdogs? Wer waren die spannendsten Rennen in den einzelnen Jahrgängen? Und damit geht's los mit dem Jahrgang 2012 der Frauen. Und dieser 2012er Jahrgang bei den Frauen hält für mich im Wesentlichen zwei Geschichten parat. Zum einen habe ich ihn vielleicht den Triple-Jahrgang genannt, weil es insgesamt 4 Dreifachgewinnerinnen gab über die einzelnen triple-würdigen Streckenlagen, whatever. Und es gab hier auch, das war mir aus dem letzten Jahr nicht so bewusst, also war letztes Jahr nicht passiert, Punkt, da gab es Schwimmartveränderungen, gab es Sportlerinnen und Sportler, die den Schwimmmehrkampf gewonnen haben die letzten 2 Jahre und dieses Jahr diese Lage erfolgreich in die DJM transferiert haben. Insgesamt gab es bei 51 möglichen Medaillen im Jahr 2012 bei den Frauen nur 20 Medaillengewinnerinnen. Das sind die wenigsten bei den Frauen überhaupt, was nochmal diese Kumulation auf einzelne Sportlerinnen, des Erfolgs auf einzelne Sportlerinnen illustriert. Die Top-Performerinnen waren zum einen Mia-Marie Junger vom Berliner TSC. Die gewann insgesamt 6 Medaillen, war damit die fleißigste Medaillensammlerin, wie auch immer man das nennen möchte. Keine Blaubeere, die man vom Strauch pflückt, aber 6 fleißigste Medaillensammlerin. Gold über 100 und 200 Delfin, was folgerichtig ist, in den vergangenen 2 Jahren den Delfin-Schwimm-Mehrkampf gewonnen, hat dazu 2-mal die Lagen gewonnen, also das Lagen-Double geholt. Und 2-mal Silber über die 100 und 200 Meter Rücken. Ich hatte eh so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Rücken- und die Delfinstrecken ganz gut ergänzt haben dieses Jahr. In den Lagenstrecken geht 2-mal Silber an Viktoria Buck nach Hamburg. Auch dort quasi erster, zweiter Platz auf dem Podium, dann immer identisch gewesen. 5 Medaillen gab es für Nele Rocho, die Siegerin aus dem Brustschwimmmehrkampf. Die einzige, die ihre Lage geändert hat, die ihre Lage gewechselt hat, gewann das Rücken-Triple, also die 3 kurzen, gewann das Kraul-Triple auf den kurzen Kraul-Strecken. Also die 50 Kraul, die 100 Kraul und die 200 Meter Kraul gewann dazu noch über die 50 Meter Rücken Bronze und noch über die 50 Meter Delfin Gold. Da ist also gar kein Brust mehr übrig aus dem vergangenen Jahr. Das hat sich dafür Lia Hartmanns Hände geschnappt, die mit 2-mal Brustgold über die 100 und 200 Meter und dem Brustbronze über die 50 Meter relativ knapp auch am Triple vorbeigeschwommen ist. Und genau, Mia-Marie Junger, 100, 200 Delfin Gold, geht das Triple vermutlich auch bloß an ihr vorbei, weil sie über die 50 Meter nicht auf dem Startblock stand. Dann ist es noch so, dass bei den Frauen auch hier auf der langen Kraulseite auch das Triple gewonnen wurde, nämlich von Amelie Rühl, ihre einzigen 3 Medaillen. Eine mehr gab es für ihre Trainingskameradin, für Luna Strassheim, die im Schatten von Amelie 2-mal Silber gewann, nämlich über die 400 und 1500 Meter und Bronze über die 800 Kraul plus Bronze über die 400 Meter Lagen. Und dann machen wir gleich dann noch den Bogen rüber, weil diese Trainingsgruppe aus Luna Strassheim, Amelie Rühl und Julia Kaul, ein Jahr älter, 2011, diese Trainingsgruppe in Frankfurt, offensichtlich gerade einen ganz guten Drive hat, was die langen Kraulstrecken angeht. Ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man sich dort gegenseitig im Training pushen kann und ein bisschen bei Laune hält über die langen Kanten, dass er doch sehr trainingsintensiv ist. Möchte an der Stelle aber anmerken, ohne das verifiziert zu haben, dass Julia Kaul, also ich weiß, dass Julia Kaul letztes Jahr einen der größten Trainingsumfänge in ihrem Jahrgang schon hatte. Und wenn da jetzt die beiden ein Jahr jüngeren noch mit dazugekommen sind, sollte man das vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten, wenn wir hier über die Langstreckenerfolge reden, dass die auf einer gewissen Arbeitsethik und einem Arbeitseifer und einer Fleißigkeit basieren, ja, die dann dazu führt, dass man dort halt jetzt ganz oben steht auf dem auf dem Treppchen. Dazu kommt Talia Tock mit 4 Medaillen, 50 Frei, 50 Delfin, 50 Rücken plus 100 Meter Freistil, also hier wie erwartet über die ganz kurzen Strecken. Vorne dabei Letizia Adelhardt ihrerseits holt das Rücken-Triple, nachdem sie den Rücken-Mehrkampf letztes Jahr gewinnen konnte. Da sind wir wieder, ja, nach dem Delfin-Mehrkampf 2-mal Delfin-Gold, nach dem Rücken-Mehrkampf Rücken-Gold plus 100 Delfin-Bronze. Und dann gibt es noch Lou Koch, tragischerweise einmal übersehen habe, 800 Kraul Silber, 100 Kraul, 1500 Freistil Bronze und 200 Lagen Bronze. So richtige Vielseitigkeit findet man bei Mia-Marie Junger und alle anderen finde ich dann doch schon, und bei Talia Tock, aber da kann man sagen, okay, sind die Kurzstrecken dort als Spezialisierungsfaktor. Ansonsten meiner Meinung nach hier relativ viel Spezialisierung schon in einzelnen Lagen, in einzelnen Streckendistanzen, Streckenlängen und wenig so übergreifend, wie wir das zum Beispiel letztes Jahr bei Jannis Kube, Theodor Bücher oder auch bei einem Elias Himmelsbach dieses Jahr noch sehen werden. Soweit nur die Bestandsaufnahme. Kann auch sein, dass wir das noch ein Jahr nach hinten verschieben, bis da wirklich die ganz großen Veränderungen in den jeweiligen Hauptlagen auch kommen. Und wir kommen damit zum Jahrgang 2011 der Frauen. Wenn wir gerade Julia Kaul schon angesprochen haben, dann nutzen wir das doch als Überleitung zum ein Jahr älteren Frauenjahrgang. Und da gab es für mich das Duell in diesem Jahrgang über die 400 Meter Freistil zwischen Alice Hennig und Julia Kaul mit dem besseren Ende für die Hallenserin, für Alice Hennig, die in 4:26.04 Achthundertstel schneller war als Julia Franziska Kaul über diese 400 Meter Freistil, die damit beide auch die punktbeste Leistung in diesem Jahrgang auf sich vereinen, nämlich mit 692 und 691 Punkten. Und es war vor allen Dingen für mich hier wieder, wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ich will jetzt nicht sagen, dass Julia da vorne weggepaced ist und vorne weggerannt ist, aber lag nach 200 Metern mit 8 Zehntel in Front, 2:11.1 zu 2:11.9. Das sieht jetzt schon relativ viel aus, also es ist so eine Dreiviertel Körperlänge, da ist man irgendwie noch dran und musste dann aber schon auf der fünften Bahn gucken, 34:4 zu 33:9, da hatte sich das dann ausnivelliert und dann waren beide wieder gleich auf und gingen so auf die letzten drei Bahnen unterwegs, also dann zur 300 Meter, 350 und 400 Meter Markierung mit dem, und das sind genau diese Genau, am Ende ist Alice dann jedenfalls 800stel schneller als Julia, weil sich beide da bis ins Ziel nichts mehr nehmen und voll reinsprinten und voll reingehen. Das hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, zuzugucken und auch zu kommentieren, ist das dann natürlich ganz anders. Leni Tesche von der SSG Saar wird Dritte in dem Rennen mit 4:28.48, ist also auch nicht wahnsinnig weit dahinter und muss auch erst relativ spät abreißen lassen, denn bei der 250-Meter-Marke sind die drei tatsächlich immer noch gleich auf. Genau, und also wenn ihr euch das nochmal die Möglichkeit habt anzugucken, wäre das so eines der Rennen, die man sich dort anschauen kann. Und da ließ Hennig dann am Ende bei der Siegerehrung über diese 400 Meter Freistil nicht nur mit der Goldmedaille in der Hand unterwegs, sondern auch mit einem kleinen Foto in der Hand unterwegs. Und da auf diesem Foto abgebildet war Marina Spottke, die dafür gesorgt hat, dass Alice hier vielleicht wieder mit Freude, Spaß und überhaupt auf dem Wettkampfblock steht. Denn letztes Jahr waren es die 200 Delfin, 200 Meter Schmetterling, erster Wettkampf, erster Tag, erstes Finale, jüngster Jahrgang, Alice Hennig auf der Mittelbahn als Favoritin unterwegs, die sich auf der zweiten Bahn so böse verschluckt hatte, dass sie das Rennen aufgeben und abbrechen musste, brachte dann die DJM noch zu Ende. Aber da war jetzt vielerorts vom Beckenrand zu hören, aus mehreren Mündern, Trainer, Sportlerinnen, die da sagten, das war schon ein toughes Jahr, wo sie extrem damit zu kämpfen hatte, in Delfin wieder Vertrauen zu finden, in den Rhythmus reinzukommen und hier eben von Marina viel Hilfe erhalten hatte, auch in manchen Lehrgängen mit dem Mentalcoaching, die beim Atmen nochmal versucht hatte zu helfen und dann eigentlich auch eine schöne Geste, gibt's nichts dran zu deuteln, dort an der Stelle eben genau das Dankeschön auch auszusprechen, dort an die Personen, die abseits des Beckens, abseits der Sportlerinnen und Sportler noch mit involviert sind. Und so ist dieser Jahrgang, so ein bisschen der Jahrgang der Geschichten, weil auch Eva Woltag, die letztes Jahr noch 0 Medaillen gewann, dieses Jahr 3 Medaillen vom SC Magdeburg, eigentlich noch überlegt hatte, ob sie letztes Jahr nicht aufhören sollte, ob das Ganze hier überhaupt noch Sinn macht, ob sie da noch Spaß dran hat, ob sie da noch weiterschwimmen möchte. Ja, und dann bearbeitet wurde, so ein bisschen, ne, geht man in den Dialog mit den Trainerinnen, Trainern und stellt sich dann raus, ja komm, wir versuchen es nochmal, wir starten mal durch. Und jetzt hier echt stark unterwegs war, also 3 Medaillen am Ende, die drittbeste Leistung in diesem Jahrgang, 689 Punkte über die 100 Freistil mit 58:52, glaube ich, waren dann am Ende final eine sehr, sehr gute Entscheidung, weiter mit dem Schwimmsport zu frönen, vor allen Dingen, weil sie jetzt zusammen mit Maggie Messel eine starke Trainingsgruppe bildet dort in Magdeburg. Eva mit 3 Medaillen, Maggie mit insgesamt 4 Medaillen nach Hause, damit die viert erfolgreichste in diesem Jahrgang, die AJOF-Teilnehmerin, Gold über 100 Brust, Silber 200 Brust, Bronze über 100 Delfin, Silber über die 200 Delfin, also über die Brust- und Delfinstrecken hier ganz klar ihre Stärken. Julia Kaul, die uns den Übergang hierhin ermöglicht hatte und mit diesem 400 Freistilrennen den Reigen eröffnete, 5 Medaillen insgesamt für sie, Gold 800, 1500 Freistil, Silber über die 400 Meter Freistil, Bronze über die 200 Freistil, macht damit den Weg auf bei den Frauen zu einer Freistil-Dominanz, die sich nicht nur über die 4, 8, 1500 erstreckt, sondern runterzieht bis auf die 200, möglicherweise sogar bis auf die 100 Meter. Dazu kommt noch Bronze über die 200 Meter Delfin für Julia. Auch das hatte sie angedeutet in der Saison, im Saisonverlauf, dass da einiges gehen könnte. Das zeichnet sich jetzt hier auch wieder aus. Leni Tesche geht da fast schon ein bisschen unter und Hanna-Viktoria Bürger auch. Beide mit 5 Medaillen hier die fleißigsten. Leni Tesche von der SSG Samax-Ritter. Silber über die 400 Meter Lagen und dann ist es auch Silber über die 200 Freistil, 800, 1500 Freistil und Bronze über die 400 Meter Freistil. Und Hanna-Viktoria Bürger, da keine Kraul-Medaillen mehr zu vergeben waren, die gehen an hier Alice Hennig, an Julia Kaul, an Leni Tesche. Musste sie sich andere Strecken suchen, holt dreimal Rückensilber über die 50, 100, 200, 200 Lagen noch Silber dazu und dazu kommt Bronze über die 50 Meter Delfin. Dazu ist es dann noch nicht nur Eva Wojtak, die von 0 auf 3 Medaillen springt, sondern auch Marlene Schreiber vom SC Chemnitz, die aus 0 Medaillen im Vorjahr 3 Medaillen in diesem Jahr macht und damit sinnbildlich steht für eine Reihe von Namen bei den Chemnitzern, die vorher noch gar nicht so aufgetaucht sind, aber jetzt auf einmal hier auf dem Siegerpodest stehen, im Finale stehen und dort eine stilistische Bandbreite offenbaren, die so vorher noch gar nicht da war. Und wenn man dann noch bedenkt, dass mit einer Linnea Denner, die den Kraul-Mehrkampf in den vergangenen Jahren gewann im Jahrgang 2012, eine der besten Nachwuchsathletinnen nicht anwesend war bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, macht es eigentlich das Chemnitzer Vereinsergebnis noch ein bisschen imposanter. Gerade schon angedeutet, dem Jahrgang bei den Frauen zieht sich das durch mit der Kraul-Dominanz von den 200 bis zu den 1500 und das muss uns zwangsweise zum Jahrgang 2010 und zum Namen Sarina Selimovic führen, die eine herausragende Saison mit der AJOF-Nominierung krönt und jetzt hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften insgesamt 5 Medaillen gewinnt. Bei 6 Starts sind es nur die 100 Meter Delfin, wo sie nicht ins Finale kommt, gewinnt Silber über die 100 Meter Freistil, 500stel hinter Carla Brosche vom SC Chemnitz, auch einer der Namen, die vorher gar nicht so präsent waren. Und dann folgen Gold über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil und krönt damit eine Saison, die, glaube ich, viel besser hätte gar nicht gemalt werden können. Und die Superlative sind da vollkommen berechtigt, denn wenn wir reinschauen in die Entwicklung von Sarina, die sie diese Saison genommen hat, dann sind wir im Jahr 2024, letztes Jahr deutsche Jahrgangsmeisterschaften, da schwamm sie noch 2:09 über die 200 Meter Freistil und entwickelt sich dann jetzt über die Saison immer weiter fort, schwimmt im Februar 25 eine 2:07:50 in Dortmund. Dort beim Überprüfungswettkampf nichts Besonderes, aber schon mal 1,5 Sekunden schneller geworden. Geht dann weiter Richtung 9. März, da ist sie in Luxemburg beim CIJ, beim Koch International Juvenil, beim Jugendschwimmfest, schwimmt dort 2:05:14. Nochmal 2,5 Sekunden schneller, so ein bisschen im Windschatten neben Sydney Savannah Ferch, auf die kommen wir gleich noch im Jahrgang 2009 zu sprechen. Startet dann wieder nochmal 2 Monate später bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Schwimmt dort im Finale 2:04:09. Verbessert sich nochmal eine Sekunde. Also wir sind jetzt hier bei einem Jahr und bei 4,5-5 Sekunden Verbesserung. Und denkt sich, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Lass mir mal noch 6 Wochen Zeit und ich wachse und trainiere noch ein bisschen und werde nochmal schneller und steckt jetzt hier nach 2:02:79 an. 1,3 Sekunden schneller. Das macht eine Verbesserung von einem Jahr und 6 Sekunden. Das ist eine irre Hausnummer, das ist eine krasse Zahl. Wie gesagt, folgerichtig auch dann mit 5 Medaillen belohnt, 4 davon in Gold und eine nur denkbar knapp in Silber. Und bei Sarina Selimovic ist es dann so, dass sie quasi aus dem vergangenen Jahr oder erste DJM 0 Medaillen, dann eine dieses Jahr 5, also eine Trajektorie hat, die da ganz, ganz stark nach oben zeigt. Hinter ihr ist es mit Evelyn Wegrotzki, der Hamburgerin, die 4 Medaillen gewinnt, die zweitfleißigste, die zweithäufigste auf dem Podest stehende, die hier so eine Art Breakout-Meeting hat, aber das Ganze nicht alleine schwimmt, sondern also ganze zweimal auf einem geteilten Platz steht. Rechtfertigt ihre AJOF-Nominierung jetzt hier bei den Meisterschaften völlig ohne Zweifel, gewinnt nach 2 Medaillen 2024, nämlich Bronze über 100 und 200 Meter Delfin, jetzt Gold über die 200 Meter Delfin, Silber über die 100 Meter Delfin zusammen mit Maja Hebig und ergänzt dieses Paket eh schon anstrengend, nochmal mit der Goldmedaille über die 400 Meter Lagen und der Silbermedaille über die 200 Meter Lagen. Dort teilt sie sich das Silber ganz schwesterlich mit Lina Winkler. Also auch hier der erfolgreiche Abschluss eines oder der vorläufige Abschluss eines erfolgreichen Wettkampf- und Trainingsjahres, das jetzt dann in Skopje bei den AJOF hoffentlich eine weitere Fortsetzung und ein neues Kapitel noch schreibt und findet. Im Jahrgang 2010 müssen wir auch nochmal über eine Sache sprechen, die uns immer wieder begleitet, wenn wir über deutsche Jahrgangsmeisterschaften reden, sei das jetzt DMSJ, sei das eine DMS oder sei das jetzt hier eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft oder sei das eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft. Hanna Sabine Schmidt ist da der Name, den ich einmal nach vorne stellen möchte. Wir kommen bei den Jungs nochmal auf zwei andere zu sprechen. Holt über 100 Meter Delfin ihre einzige Medaille. Das ist Gold, nachdem sie letztes Jahr insgesamt 6 Medaillen gewinnen konnte. Reiste wieder aus Thailand an und hatte dort ihren Schulabschluss. Noch in der vergangenen Woche, kam deshalb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an, war deswegen Freitag völlig out of order, ich glaube, da waren die 400 Meter lang, verpasste sogar das Finale über diese Strecke, hatte dann riesen Jetlag, wurde von Tag zu Tag besser, aber es blieben bloß noch 2 Tage, am Ende mit einer Goldmedaille am letzten Wettkampftag über die 100 Meter Delfin, macht man da vielleicht noch einen Haken dahinter und sagt, jo, die Reise hat sich gelohnt oder hätten wir uns vielleicht sparen können, ich weiß es nicht, wie dort das Denken ist oder wie dort die Denke ist. Aber sind dann die im Ausland trainierenden Sportlerinnen und Sportler, die dann für diese deutschen Jahrgangsmeisterschaften anreisen, deutsche Staatsbürgerschaft haben und so weiter und so fort. Also Teilnahmevoraussetzungen natürlich geprüft. Und wenn du Spitzenathletin bist oder Sportlerin, Sportler bist, dann möchtest du dich mit den Besten messen. Das findet hier statt. Nichtsdestotrotz finde ich, es hat ein bisschen Geschmäckle, dieser Aufwand, den ich verstehe es nicht, also es fehlt mir ein bisschen die Nachvollziehbarkeit dessen, aber das ist auch nur meine Sache an dieser Stelle. Dahinter gibt es viele Sportlerinnen mit jeweils 3 Medaillen, Maya Hebig, Jennifer Herfert, Alina Meyer, Lara Vandenherz, Lilly Zastrow, über die langen graue Strecken bei Lilly, über die ganzen Sprintstrecken bei Lara zum Beispiel, Alina Meyer völlig bunt gemischt, 200, 400 Kraul, 200 Lagen, Jennifer Herfert 200, 400 Kraul, 400 Lagen und Maya Hebig 100 Kraul, 50, 100 Delfin Medaillen. Also da ist dann ein relativ breiter Pulk, was in der Summe zu 27 Medaillen Gewinnerinnen in diesem Jahrgang führt. Das ist der Spitzenwert bei den Frauen. Also mehr verschiedene Sportlerinnen stehen nirgendwo auf dem Podest als im Jahrgang 2010. Spannend vielleicht noch, dass sich mit Leonie Mau und Lara Vandenherz Platz 2 und 3 der punktbesten Leistung 2010 über die 50 Meter Freistil hier auf dem Treppchen wiederfinden. Leonie vom SV PCK Schwedt gewinnt das Rennen 26:04 vor Lara, sicherlich auch so nicht abzusehen gewesen. Punktbeste Leistung im Jahrgang, Sarina Selimovic, 200 Freistil, nicht umsonst habe ich mir die ja vorhin rausgepickt. Und wenn ihr nochmal irgendwo hingucken wollt, dann schaut euch nochmal das 200-Lagen-Rennen an in diesem Jahrgang, wo Alina Meyer gewinnt vor Evelyn Wegrotzki und Lina Winkler, beide auf dem 2. Platz und Hanna Schmidt, die dann tragischerweise 4. wird hinter den beiden geteilten Silbermedaillengewinnerinnen. Und das ist ein völlig vogelwildes Rennen, also Lina Winkler, die am Ende 2. wird, liegt hinter der siegreichen Alina Meyer nach den 50 Delfin 1,6 Sekunden zurück, 29,1 zu 30,8. Das dreht sich dann auf der Bruststrecke quasi komplett wieder um. Da sind nämlich Alina Meyer und Hanna Schmidt am Ende die langsamsten, 42,9, 42,3. Lina, die schnellste aus dem Quartett, 40,8, also holt dort die 1,5 Sekunden, die sie in Delfin verliert, eigentlich wieder auf. Irgendwo zwischendrin ist immer Evi Wegrotzki. Wenn jetzt gemein sein will, sage ich nichts richtig gut, aber auch nichts richtig schlecht, aber das wäre nicht richtig. Denn es ist gar nicht so falsch, über die 200 Lagen vorneweg ein bisschen smoother anzugehen. 29,9 für Evi dort, wirklich mittendrin in diesem Quartett. Rücken 37,3, auch mittendrin, Brust 41,7, auch mittendrin 33,1 über die Freistilstrecke hinten drauf. Ist dann die langsamste Zeit, möchte man sagen, in Nuancen, okay. Evi führt, als es auf die Kraulstrecke geht, nämlich mit 3 bzw. 7 Zehnteln Vorsprung vor Platz 2 und 3. Ja, bevor sie dann von hinten eingeholt wird, aber ja, Hanna Sabine Schmidt dann am Ende auch noch mit der schnellsten Kraulzeit, 31,5. Also es illustriert so gut, wie wild dieser ganze Jahrgang ist, diese 200 Meter Lagen. Ich weiß, war jetzt schwer, irgendwie mitzukommen. Aber da kriegt ihr vielleicht nochmal ein Gefühl dafür, was auf den 200 Lagen alles passieren kann. Deswegen finde ich die so dolle und machen die einfach auch so viel Spaß. Und auf der anderen Seite, wie bunt das hier eigentlich ist und wo jeder so seine Stärken und Schwächen hat. Damit kommen wir zum Jahrgang 2009 bei den Frauen. Da möchte ich ja fast sagen, es wird jetzt etwas kürzer, weil wir uns nicht mehr ganz so viele Sportlerinnen und Sportler angucken müssen, weil hier auch gar nicht so die Rennen so viel Spannung bieten, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und dann könnte man gleich nochmal wieder den Advokaten rausholen, den Anwalt für eine Modusveränderung der deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Denn die dominanten Figuren in diesem Jahrgang sind Laura Sophie Kohlmann und Sydney Savannah Ferch. Illustriert sich auch daran, dass Laura hier die beste Leistung in dem Jahrgang schwimmt, über die 200 Meter Lagen, 2 Minuten 14,8, 819 Punkte. Sydney die zweitbeste Leistung über die 800 Freistil, 839 für 813 Punkte. Also die beiden sind, wenn wir es auf Weltmaßstab umrechnen, gleich gut, 819 zu 813. Und dann sind das ganze 80 Punkte, die beiden vor der drittbesten Leistung liegen. Und die ist von Melina Nitschke vom SC Chemnitz über die 400 Meter Freistil in 4,21. Jetzt muss man auch noch dazu wissen vielleicht, ne, jede Sportlerin kommt dort nur mit einer punktbesten Leistung in diese Wertung, weil die 400 Meter Freistil gewann Sydney vor Melina, taucht jetzt hier aber nicht auf, deswegen ist sie, naja, egal, ihr wisst, wo ich hin will. Also die beiden, von denen man sich hier Autogramme holen sollte, Laura Kohlmann, Sydney Savannah Ferch. Und was ich beeindruckend finde, ist tatsächlich, dass Laura Kohlmann letztes Jahr relativ, nicht so stark die Entwicklung genommen hat, wie man das gehofft hatte. Ich will nicht sagen, schwach unterwegs war, das ist falsch, so, weil es waren immer noch krasse Zeiten, die sie da ins Wasser gebracht hat. Aber es war nicht der Sprung, der dort vielleicht antizipiert worden war. Und den ruft sie jetzt, aber dieses Jahr ganz konstant ab. Sie hatte eine irre deutsche Meisterschaft mit Bronzemedaillen über die 200 Meter Rücken, mit Silber über 400 Lagen, glaube ich, oder auch Bronze, auf jeden Fall auch irgendeine Medaille, wo sie ihre Bestzeit massiv verbessert hatte und ruft das jetzt ganz stabil ab. Schwamm bei den deutschen Meisterschaften eine 4,46, schwamm jetzt 4,47, eine Sekunde langsamer nur als bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aber 4 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit. Platz 3 in der offenen Klasse wäre das immer noch gewesen. Ihre 200-Lagen-Bestzeit, die von den deutschen Meisterschaften rührt, verbessert sie jetzt hier sogar nochmal in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften um 1,5 Sekunden. 2,14,8, jetzt ihre Bestzeit, das wäre auch Platz 3 in der offenen Klasse. Also das ist wirklich famos, wie sie das schafft, ins Wasser zu bringen. Und ich kann nur die Daumen drücken und hoffen, dass sie bei dem Monsterprogramm, das jetzt hier bei den DJM für sie auf dem Plan stand, dass sie diese Form in die Junioren-Europameisterschaften bringt oder dort sogar, das ist das Ziel, nichts verlange ich nicht, aber das ist ja das Ziel, beim Höhepunkt nochmal etwas schneller ist. Ich weiß, wie vermessen das ist mit diesen schnellen Zeiten, die sie jetzt schon vorgelegt hat. Vielleicht nochmal einen Satz dazu, weil ich ja vorhin auch sagte, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, so viel zu starten und dann noch locker zu trainieren. Nimm doch den Wettkampf als solches, als höchste Form des Trainings und sag, okay, wir trainieren hier wirklich Renntaktiken, Race Pace, absolutes Limit, wir powern den Körper nochmal aus und hab dann 5-6 Kilometer locker schwimmen Training genannt. Nicht doch zu viel sind oder ob man das nicht über andere Sachen regeln könnte, ich weiß es nicht. Aber es erscheint mir irgendwie zu viel Schrot. Ich tue mich schwer damit und möchte nochmal betonen, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften als solche sind eine absolute Höchstbelastung für den Körper, gerade wenn du wie Laura Kohlmann 5 Medaillen gewinnst, das 200 Meter Triple holst, so habe ich es genannt, sprich Gold über 200 Delle, 200 Rücken, 200 Brust plus Gold über 200 Lagen und 400 Meter Lagen, dann ist das Belastung genug. Da musst du zwischendrin nicht noch 5-6 Kilometer locker schwimmen. Und ich weiß nicht, ob Laura das gemacht hat. Ich weiß, dass andere das gemacht haben. Bei ihr weiß ich es nicht. Wer das gemacht hat, sage ich jetzt aber auch nicht. 200 Meter Delfin, 2,17, Platz 7 in der offenen Klasse. 200 Rücken, 2,14, Platz 3 in der offenen Klasse. 200 Brust, 2,19, Platz 4 in der offenen Klasse für Laura. Wir sehen hier also deutsches Topniveau in der offenen Klasse im Jahrgang 2009. Gleiches gilt für Sydney Savannah Ferch mit 5 Medaillen. Das Gold wie auch immer, Vierfach-Triumph, 200, 400, 800, 1500 Freistil plus Bronze über die 100 Meter Freistil, also ähnliche Kraul-Range, wie das schon ihre Trainingskameradin Sarina Selimovic hier gezeigt hat. Dazu gesellt sich Mira Helget, die wieder aufersteht nach dem krankheitsbedingten Ausfall letztes Jahr, jetzt hier mit 4 Medaillen nach Hause fährt, mit Bestzeit über die 200 Lagen, mit Bestzeit über die 400 Lagen, mit Bestzeit über die 200 Meter Rücken, Bestzeit plus 1,5 Sekunden und dann nochmal 100 Rücken, Bestzeit schwimmt 1,04,85. gewinnt jeweils Silber, Silber, Silber und über die 100 Meter Rücken Gold. Hooray! Silber immer hinter Laura Kohlmann. So ist es, wenn man eine Überfliegerin im Jahrgang hat, soll Miras Leistung überhaupt nicht schmälern, die hier ein geiles Meeting hat und mit Sicherheit voller Vorfreude sich Richtung Junioren-Europameisterschaften auch bewegt. Dahinter ist es zweimal Magie am Werk, und zwar einmal von Uta Brandl und der Trainingsgruppe in Heidelberg. Mit 16 Goldmedaillen, wir haben schon drüber gesprochen, ist es Irmela C. aus Cannstatt nach Heidelberg gewechselt zu Beginn der Saison. Und der Medaillenspiegel von Irmela C. liest sich vor 4 Jahren, 2022 mit zweimal Edelmetall, 2023 0, 2024 0, dieses Jahr 3. Dreimal Medaillen, und zwar Gold über 50, 100 Brust, Bronze über die 200 Meter Lagen. Also man kann nicht sagen, dass sie hier in einem schwachen Jahrgang profitiert hätte von der Abwesenheit stärkerer Sportlerinnen, sondern konnte sich da tatsächlich durchsetzen. So ist es. Heidelberg, Nachwuchs, gute Arbeit, gibt's nichts weiter zu sagen. Und ein Überraschungsverein, weiß ich nicht, aber Sophia Brauneck vom TV Rating mit 3 Medaillen hier unterwegs. Ihre Medaillenbilanz der letzten Jahre 0, 0, 1, dieses Jahr 3. 50 Kraul Bronze, 100 Kraul Gold, 200 Freistil Silber, holt sich einmal den kompletten Medaillensatz. Schöner kann es kaum laufen, und in Rating, keine Ahnung, läuft's auch gerade irgendwie, sind immer wieder Kraul Brustschwimmerinnen dabei, auch in den jüngeren Jahrgängen. Eigentlich schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, beste Leistung, Laura Sophie Kohlmann, 200 Meter Lagen in diesem Jahrgang, und das baut uns die Brücke zum Jahrgang 2008. Denn die nominell beste Leistung in diesem Jahrgang 2008 kommt auch über 200 Meter Lagen und wird erschwommen von Linda Roth. 2 Minuten 14,61 reichen für 822 World Aquatics Punkte und sind damit eine knappe Zehntel schneller als Laura Kohlmann, die ein Jahr jünger ist. Und da sind wir schon bei der Geschichte von Linda Rothe direkt am Anfang. Sie ist hinlänglich viel erzählt, krank, verletzt, bedankt sich ausgiebigst bei allen, die daran mitgewirkt haben, dass sie wieder gesund geworden ist. Ärzte, Physiotherapeuten, Trainer, Eltern, Sportkameraden. Alles super, alles tutti, alles viel erzählt. Jetzt müssen wir auf die Ergebnisse gucken, denn am Ende hat Linda den Vertrauensvorschuss bekommen. Und vom DSV hieß es, Linda ist nominiert aufgrund der Leistung der Vorjahre, aufgrund der zu erwartenden Fitness, die bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften abzuprüfen ist. Also holen wir den Chronometer raus, werfen die Uhr an und sagen, Linda, was ist hier jetzt eigentlich los? Und sie knackte die JDM-Norm am ersten Tag über die 100 Meter Freistil, 55,9, wenn ich mich noch richtig erinnere. Dann schwimmt sie ebenfalls die JDM-Norm über die 200 Meter Lagen, 2,14,61, und schwimmt dann in meinen Augen die eigentlich beste Leistung in diesem Jahrgang, nämlich über die 100 Meter Delfin, 59,99, das erste Mal unter einer Minute zu 778 Punkten, und das ist ein absoluter knaller Abschluss, denn die 1,0070 habe ich so eigentlich nicht kommen sehen. Nach dem langen Meeting, das sie hier hatte, und obwohl sie Goldmedaille gewann über die 200 Meter Freistil, fand ich schon, dass man über diese 200 Freistil gesehen hat, dass so die letzte Ausdauer, das letzte Niveau, was sie im vergangenen Jahr hatte, wo sie unter 2 Minuten geblieben war, war dieses Jahr mit der Zeit, ich glaube 2:02 war das, ich gucke das mir hier noch einmal nebenbei an kurz, war in diesem Jahr nicht gegeben. Und da finde ich es umso erstaunlicher, dass sie am Ende dieser langen Wettkampfwoche in 59,99 über die 100 Schmetterling echt nochmal derartig einen hier rausgefeuert hat. Das kam extremst überraschend, und da wird es prinzipiell spannend sein zu sehen, vielleicht nochmal zu erarbeiten, was hat sie über die Saison eigentlich gemacht. Denn der Fuß kann kaputt sein und du kannst trotzdem viel im Mittelkörperbereich machen, im Oberkörperbereich und dich damit auch in der Delfin-Bewegung verbessern, selbst wenn diese natürlich wahnsinnig viel auf einer starken Beweglichkeit im Fußgelenk und auf einer starken Kraft im Fußgelenk basiert und, haha, Achtung Wortspiel, fußt. Nun ja, 2:02, die Zeit war übrigens richtig, da war in meinen Augen schon so der Trainingsrückstand irgendwie zu sehen. Uns entgeht's aber über die 100 Meter Delfin tatsächlich das Duell gegen Yara Riefstahl. 59,86 schwamm sie, glaube ich. JWM-Norm war das ja für Yara gewesen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die sie dort unterbieten konnte. Und dieses Duell hätte ich dann schon gerne gesehen im Finale. Yara war aber da schon in der Abreise inbegriffen. 59,80 ist die Norm, also muss Yara drunter gewesen sein. War schon in der Abreise und im wohlverdienten Urlaub und in der Erholungsphase deswegen leider nicht. Und Yara verpasst damit dann auch das Delfin Triple, gewinnt die 50 Delfin und die 200 Meter Delfin, 50 Meter Delfin gab es dann immerhin das Duell 27-19 mit dem besseren Ende für die Chemnitzerin gegen Linda Roth. Also hier das Gegenbeispiel, ja, wir haben gerade über Laura Vorbereitung JDM gesprochen, wow, Wettkampf, bam, 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 bin Wettkampftyp, muss hier richtig einen rausknallen, ist sie ja auch, wir werden sehen, wie es läuft, bei Yara genau andersrum, ganz dosiert, zwei Starts, freimachen, Erholung, es sind bloß noch zwei Wochen, bring deinen Körper auf 130% und dann rocken wir das Haus in Samorin. Hanna Schneider ihrerseits gewinnt das vierte Jahr in Folge das Brust-Triple, schwimmt eine neue Bestzeit über die 50, 31,87, schwimmt eine neue Bestzeit über die 200 Meter Brust, 2,28,99, damit eine Hundertstel schneller als letztes Jahr in Vilnius und in 1,09,56, 7 Zehntel langsamer als ihre Bestzeit, hat aber inzwischen ein absolutes Abo auf 1,09er Zeiten abgeschlossen und da deutet alles dahin, dass nach dem Riesentrainingsrückstand zu Beginn der Saison bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften ja total unfit angereist, weil sie mit Pfeiffer aussetzen musste im Trainingslager, lange Historie. Daher geht die Formkurve jetzt hier nach oben und scheint so zu sein, dass es pünktlich, wie auch bei Linda und sicherlich einigen anderen auch Yara, zum Saisonhöhepunkt richtig fit ist. Die weiteren Top-Performerinnen, Christine Bergmann, 4 Medaillen von 200 bis 1500 Meter Freistil, sind wir wieder beim Freistil-Range. Sophie Luschnitz aus Leipzig, 4 Medaillen, 100, 200 Delfin, 400 Lagen Silber plus Bronze über die 200 Meter Lagen, die Delfin-Spezialistin. Zementiert hier ihre Medaillensammlung und ihre Ambitionen auf das Podest. Und dann ist es Kara Vogt, die mit insgesamt 3 Medaillen nach Hause fährt, nach Neuss wieder. Trainingsstandort gewechselt aus Neuss nach Essen, um ein bisschen mehr Schule und Sport unter einen Hut bringen zu können. Dort ins Internat eingezogen, weniger Fahrtwege, weniger Aufwendungen und das schlägt sich nieder. 0-0 Medaillen in den ersten 2 DJM-Jahren, dann 1, letztes Jahr 2, dieses Jahr 3 Medaillen. Gold über 50, Silber über 100, Freistil, Bronze über 50, Delfin auch einmal das komplette Set für sie und jetzt auch Richtung JDM unterwegs. Beste Leistung in diesem Jahrgang, 200 Meter Lagen und, oh Wunder, Surprise, Surprise, das bringt uns rüber zum Jahrgang 2007. Im Jahrgang 2007 auch die beste Leistung, 200 Meter Lagen weiblich, Noelle Bengler, 2 Minuten 13,79. Damit also knappe 9 Zehntel schneller als Linda Roth. Und ganz ehrlich, ich würde viel Geld dafür ausgeben, dieses Lagenduell zu sehen. Laura Kohlmann gegen Linda Roth, gegen Noelle Bengler. Ja, wir hatten das in 2/3 bei den deutschen Meisterschaften mit dem besseren Ende für Noelle. I know, ich weiß. Aber warum nicht nochmal angucken? Come on, es ist wirklich wundervoll. Zweitbeste Leistung in dem Jahrgang hier, 100 Meter Brust von Lena Ludwig, 1,08,80, die auf merkwürdige Art und Weise unzufrieden wirkte, so wurde mir auch zugetragen. Verstehe ich nicht so ganz, ich finde die Zeit nach dem Trainingslager und nach dem Trainingspensum wirklich überragend. 1,08,03 bei den deutschen Meisterschaften geschwommen, deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt, Anna Elend aus den Bestenlisten gestrichen, aus den Rekordbüchern gestrichen, jetzt nur 8 Zehntel langsamer. Come on, also ich habe da nichts Schlechtes gesehen, außer vielleicht die Zeit auf der Anzeigetafel, wenn man wirklich sagt, ey, ich will immer Bestzeit schwimmen, okay, fein, aber das sah wirklich chico aus und ich mache mir da wenig Sorgen Richtung Junioren-Europameisterschaften. Lena gewinnt das Brust-Triple an der Stelle auch, glaube ich, schon das 400. Jahr in Folge oder ähnliches. Einmal kurz nachgeguckt, das vierte Jahr in Folge, auch nur im ersten Jahr musste sie über die 50 Meter Jamilia Drum 2021 den Vortritt lassen. Genau, damit war der Wettkampf dann auch durch für Lena, also auch für sie, ähnlich wie bei Yara oder auch bei Hanna, dann in die wohlverdiente Pause Richtung Samorin. Pause gab es auch für Julia Ackermann vom SC Chemnitz, 800 Freistil 8,41, drittbeste Leistung in diesem Jahrgang. Ihr wird das Triple verwehrt, weil die 400 Meter Freistil bei den Frauen so ungünstig liegen, dass die Wettkampfwoche zu lang gewesen wäre. Deswegen nur die letzten 2 Tage für Julia hier auf dem Startblock über die 800 und 1500 Freistil im zeitschnellsten Lauf Und das bedeutet für Julia das Duell gegen Sydney Savannah Ferch, wie schon bei den deutschen Meisterschaften, jetzt auch hier bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wieder. Und das ist das, wofür man einschaltet, wenn die beiden dort auf Augenhöhe, Schulter an Schulter sich durchs Wasser powern und versuchen, ihre Stärken auszuspielen, versuchen, das ein oder andere zu üben. Und an diesem Duell wird so wunderbar deutlich, was es ausmacht, gleich starke Trainingspartnerinnen im selben Land zu haben. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja, habe mich dann weiter unterhalten mit den verschiedenen Trainern, was so die Aufgaben waren, was so sein soll, woran man gearbeitet hat. Das ist jetzt wenig Geheimnis, ne? Julia fehlte ein bisschen die Spritzigkeit, da sollte es hingehen. War eh aufsteigende Tendenz seit dem Qualifenster Richtung JDM. Also alles gut, fand auch, das hatte wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Sydney Ferch ihrerseits auf der anderen Seite sollte taktische Aufgaben wirklich nochmal umsetzen und sollte dahin gehen, okay, wir schwimmen so auf Schulterhöhe, Stückchen dahinter mit, irgendwo reiten auf der Welle mit, schwimmen beide an der gleichen Leine, ja, wir gucken, fühlen mal, was ist der Strom, was ist der Wasserwiderstand, wie verändert sich die Strömung, wie leicht schwimmt sich das, kann ich das nicht, auf welcher Höhe muss ich schwimmen und so weiter und so fort, um das hier unter Real-Wettkampfbedingungen mal zu proben und zu üben, auch mit dem Stress, der damit einhergeht. Am Ende kann man davon ausgehen, beide wollen das Ding auch gewinnen. Ja, die wollen schon besser sein und schneller sein in einem sportlich fairen Wettstreit mit der Maßgabe, taktische Aufgaben umzusetzen. Und dann passiert das halt auf den letzten drei Bahnen, dass Sydney Ferch mit der höheren Grundgeschwindigkeit, die sie noch hat oder die sie aktuell hat, wie auch immer man das formulieren will, das Tempo anzieht und so peu à peu verschärft. Und das war echt wunderbar zu sehen, wie Julia dann plötzlich zu kämpfen hatte, auch stilistisch war das zu sehen, dort noch dran zu bleiben, den Anschluss zu halten, aus der Wende heraus immer wieder ein bisschen den Abstand verkürzen konnte, sich dann nochmal rangeschwommen hat, Sydney auf der Bahn wieder etwas wegkam, die Seite wechselte, um eben nicht den gleichen Strömungsvorteil zu bieten, den sie vorher ausgenutzt hat, die Meter vorher, und dann echt Knallgas geben und dann ging es auf die letzten 100 Meter und Visier auf, Attacke, ja, dann werden die Faustschläge, die schwimmerischen Faustschläge virtuell ausgeteilt und es geht um den Sieg. Da ist so viel mitzunehmen, da ist so viel zu sehen, so viel zu erkennen, das war wirklich, wirklich cool. Ansonsten, ja, relativ viel Dominanz hier an der Stelle. Top-Performerin Noelle Bengler, 6 Medaillen, ihr bestes DJM-Ergebnis überhaupt, 6-mal Gold in der Summe, das Lagendouble, das Rücken-Triple geholt, plus 100 Meter Freistil Gold, dazu kommen wir gleich nochmal. 200 Lagen von 2:16.9 auf 2 Minuten 13 gedroppt. Und jetzt holen wir bei Noelle nochmal die 400 Meter Lagen raus, was da so passiert ist. Und gucken uns an, letztes Jahr im April bei den deutschen Meisterschaften 4:48.1 geschwommen. In Berlin bei den DJM 4:46.9, eine Sekunde schneller. Dann kam jetzt der April in Heidelberg, 4:44 am Ende, nochmal fast 3 Sekunden schneller geworden. Jetzt die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, 4:43.5, nochmal eine halbe Sekunde schneller. Also vom letzten Jahr zu diesem Jahr 4 Sekunden schneller geworden über die 400 Meter Lagen für Noelle Bengler. Und da ist euch jetzt sicherlich aufgefallen, dass in keiner dieser Bestzeiten die Junioren-Europameisterschaft vom letzten Jahr in Vilnius drin war. Und wir werden jetzt sehen, 2 Wochen wird abgerechnet mit der Saison, reicht es in Vilnius zu einer Bestzeit, zur besten Leistung in dieser Saison oder eben nicht? Das ist die große Frage, die ja bei den Älteren über allem schwebt. Leni Bonin, 7 Medaillen, auch bei ihr das beste DJM-Ergebnis. Gold über die 200 Delfin, 400 Freistil, Silber, 200 Lagen, 400 Lagen, Silber über die 100 Delfin, Silber über die 800 und 1500 Meter Freistil. Und die Frage sei jetzt erlaubt, und die geht nicht an Leni, sondern an die Verantwortlichen. 800, 1500 Kraul, ich verstehe nicht, warum die hier drin sind in dem Programm. Ist mir nicht klar, die ist sie quasi noch nie vorher geschwommen. Die 800 sind dieses Jahr ins Programm mit reingerückt bei ihr. Das kann man so machen und ist okay. Hier jetzt im Hinblick hinführend auf die kommenden Wettkämpfe. Wir werden sehen. Ich mache ein Fragezeichen da dran. Und dann die dritterfolgreichste Clara Beierling. 4 Medaillen, Gold, 50 Delle, 50 Silber, 50 Frei, 100 Rücken, Bronze, 50 Rücken. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Knaller, nämlich zu Svenja Götting, die letztes Jahr ihre erste Goldmedaille bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewann, die das erste Jahr dieses Jahr bei Junioren-Europameisterschaften an den Start gehen wird. Und da versucht man sich ja immer so ein bisschen Mut zu holen. Deutsche Jahrgangsmeisterschaften kommen normal, eine Goldmedaille und ein bisschen Selbstvertrauen sammeln, ein bisschen Taktik sammeln. Ja, Pustekuchen. Also wenn ihr euch irgendwas rennmäßig angucken wollt, dann googelt Svenja Götting und dann sucht euch irgendeins der Finals aus, wo sie drin war. Und ihr habt ein geiles Rennen dabei. Denn alles, wo Svenja beteiligt war, die Ärmste, war eine spannende Geschichte. Und es ging immer zu ihrem Nachteil aus. Das ist freaking unfassbar. Gewinnt am Ende insgesamt 3 Medaillen. Und jetzt schnallt euch an. Ich hole aus. Geht los mit 100 Meter Freistil. Finale. Gewinnt Silber gegen ihre Trainingskameradin Noelle, überholt auf den letzten 8 Metern, Rückstand 32 Hundertstel. Es folgen die 400 Meter Freistil, wo sie Vierte wird am Ende des Tages, die letzte Bahn 7 Zehntel langsamer schwimmt als Marie Strohalm, am Ende mit 34 Hundertstel verliert. Es kommen die 200 Freistil, dort wird sie Vizemeisterin hinter Sarah Selimovic. Ihr Rückstand auf die Siegerin 17 Hundertstel. Es folgen die 200 Meter Lagen, dort gewinnt sie Bronze, ihr Rückstand 70 Hundertstel. Es kommen die 100 Meter Delfin, sie belegt Platz 6. Möchte man jetzt sagen, okay, Platz 5, André, jetzt lehnen wir uns mal weiter aus dem Fenster und jetzt suchst du es. Nee. Platz 6 und zur Bronzemedaille fehlten 22 Hundertstel. Und wir kommen zu den 50 Kraul, dort belegt sie Platz 5. Auf Platz 3 fehlten 32 Hundertstel. Also es ist wirklich, egal welches Rennen, es ist immer zum, ich komme da echt nicht so richtig klar drauf, ja. Es ist, es ist wirklich, wirklich zum Mäusemelken, es ist zum Verrücktwerden, es ist doch zum Ausrasten, möchte ich fast sagen, was hier eigentlich abgegangen ist. Und falls du das hörst, Svenja, ich hoffe bei dir, läuft's dann besser und nach jedem Schatten kommt auch Sonnenschein und du hattest auch so ein geiles Meeting. Ja, weil sich in all diesen Duellen einfach die Schönheit und Härte des sportlichen Wettkampfs niederschlägt. Gerade diese 100 Freistil gegen Noelle, wo Noelle auf den letzten 8 Metern an Svenja vorbeischwimmt und denkst, oh Noelle, du holst doch eh noch 5 Goldmedaillen, gönn ihr doch die eine, aber da so weit denkst du nicht als Sportler. Das passiert einfach nicht. Du bist da in deinem Tunnel, willst gewinnen, willst das Beste machen, was du kannst. So ist es. Und dann schwimmt Noelle die zweite Bahn tatsächlich 6 Zehntel schneller als Svenja, was uns eigentlich zum Thema dieser Titelkämpfe zurückbringt, nämlich der Tatsache Renneinteilung und Renntaktik. Und jetzt habe ich die Frauen einmal komplett durchgearbeitet, habe schon meine Affinität zu einem neuen Wettkampfmodus aufgezeigt und möchte das nochmal mit Zahlen untermauern und habe ja gesagt, Mensch, ich will doch die 3 Frauen hier 200 Lagen gegeneinander schwimmen sehen. Und das waren auch die 3 punktbesten Leistungen bei den Frauen überhaupt. Also diese 200 Meter Lagen von Noelle, von Linda und von Laura waren die Wettbewerbe, in denen es die punktbesten Leistungen bei den Frauen überhaupt gab. Und das ist dann natürlich geil und da möchte ich ein dickes Lob aussprechen an die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Die Finals waren echt zackig hintereinander weg. Das kann man irgendwie mies finden. Also für mich als Kommentator ein bisschen schwierig, weil dann will man vielleicht mal den einen oder anderen Satz erzählen, noch eine Statistik raussuchen. Kann das nicht, weil das nächste Finale schon reinläuft. Dafür ist es aber so, wenn eine Laura Kohlmann eine 2:14.8 schwimmt, dann überschlägt sich die Stimme schon und ich denke so, boah, geil, das ist das beste Rennen, was wir jemals sehen werden an dieser Woche. Und dann laufen schon die 0:8er-Mädels ein und dann springt Linda ins Becken und schwimmt nochmal eine Zehntel schneller und denkt so, boah, bam, mein Kopf explodiert und alles ist super. Und dann kommt Noelle und ist nochmal eine Sekunde schneller und du denkst, okay, geil, wir reiten hier auf dieser Welle, dieser Stimmungswelle durch. Das hat wirklich Bock gemacht und ich war da sehr, sehr Fan von diesem zügigen Nacheinander wegarbeiten. Zügig hintereinander wegarbeiten ist auch das Stichwort nach 67 Minuten. Oh Gott, es wird schon wieder so lang, aber es ist, wie es ist. Wir kommen zu der Männerseite des Sports und beginnen auch hier im Jahrgang 2012 und beginnen mit der Geschichte des Mentalcoachings. Denn im Jahrgang 2012 entzündet sich eine Diskussion, die ich am Beckenrand ein paar Mal geführt habe, weil es uns irgendwo auffiel, ich weiß nicht, aus irgendeinem Gespräch fiel das raus, whatever, es war nicht meine Intention, aber dann ergab sich die Frage, Mentalcoaching wird ja immer wichtiger, im Erwachsenen-Seniorenbereich, auch runter zu den Jüngeren, wie gehe ich mit Misserfolgen um, wie gehe ich mit Verletzungen um, wie gehe ich damit um, wenn es gerade mal einen Monat nicht läuft und so weiter und so fort oder ein Jahr und muss mich damit auseinandersetzen, wer bin ich, was bin ich innerhalb des Sports, wer bin ich außerhalb des Sports, habe ich noch ein Hobby, wo ich woanders Selbstvertrauen kriege, lerne ich Klavier spielen, habe ich Fotografie, keine Ahnung, irgend sowas. Was wir aber eigentlich nie machen, ist die Tatsache, wir fragen uns, was machen wir denn mit den erfolgreichen Athleten? Also wie sorgen wir denn dafür, dass sich die erfolgreichen Athletinnen und Athleten, die hier 9 Medaillen, 7 Medaillen, 6 Medaillen gewinnen, nicht nur als Medaillengewinnerinnen und Gewinner begreifen, sondern auch als Menschen, die außerhalb des Siegesrausches noch etwas anderes haben. Und das findet nicht statt. Das fand ich echt spannend und das wäre auch meine erwartete Antwort gewesen. Ey, Theodor Bücher, du hast letztes Jahr 10 Medaillen gewonnen. Dieses Jahr 9. Wer bist du eigentlich außerhalb des Schwimmens? Was machst du sonst noch? Ha. Und da könnte man präventiv sicherlich schon ansetzen und direkt mal sagen, ja, pass auf, du brauchst noch ein anderes Hobby. Entweder eins, wo du auf die Nase fällst, dass du demütig bist und sagst, okay, es fällt mir nicht alles in den Schoß. Ich bin nicht der Gott hier, der alles kann und nur mit dem Finger schnipsen und ich habe jedes Talent der Welt. Oder um schon mal vorzubeugen für die Phase, die ja jeder Sportler, jede Sportlerin durchlebt, wo es mal nicht so richtig läuft, um da vorzubeugen mit einer anderen Aktivität, aus der ich dann vielleicht eine Definition für mich selber schöpfe, in der ich Ablenkung finde und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn ich auch bei mir zurückgucke, bei erfolgreichen Athletinnen und Athleten, sind wir immer eher auf dem Trichter, boah geil, es läuft, wir reiten die Welle und erst wenn es dann mal nicht läuft, dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen. Ja. Und warum komme ich hier drauf? Weil es bei den Männern 21 Medaillen Gewinner gab. Das sind die wenigsten bei den Männern, glaube ich, überhaupt. Oder die zweitwenigsten, gucken wir mal gleich. 17 Entscheidungen mit jeweils 3 Medaillen. Also 51 Medaillen verteilen sich auf 21 Personen. Und mit Franz Marc Kutzig und Mika Friedrich Martin sind hier die beiden zweithäufigsten Medaillensammler dabei. Stimmt, wir kommen da gleich noch zu Kubo und Bücher. Mit jeweils 7 Medaillen. So, Punkt. Und die beiden sind auch das Duo, wo man sich das beste Rennen in diesem Jahrgang nochmal angucken kann. Und das sind die 400 Meter Freistil. Es ist am 4. Wettkampftag, treten die da auf den Startblock. Und das ist spätestens dann, wenn es richtig, richtig wehtut. Also wenn so ein normaler Wochenendwettkampf eigentlich schon vorbei wäre, ja, wenn du Montag früh in der Schule sitzt mit tiefen Augenringen, aber zu Hause 8 neue Urkunden und 7 neue Medaillen liegen hast und weißt, geil, die Arbeit lohnt sich und ja, jetzt machen wir Biologie. Da bist du hier bei den DJM auf einmal gefordert in diesem Duell Mann gegen Mann. Mano a Mano, Bahn 4 gegen Bahn 5 hinter den Kulissen. Begrüßt man sich schon mal. Hofheim, Dresden sehen sich ja jetzt nicht so wahnsinnig oft. Und beide wissen, okay, es geht hier echt um die Wurst. Für Franz Marc Kutzig geht es um das Langstrecken-Triple in den Kraul-Strecken. Und für Mika geht es wie auch für Franz um die Goldmedaille. Und das wissen beide natürlich auch. Und so entwickelt sich hier ein Duell, wo keiner der beiden einen wirklichen Vorteil sich erschwimmen kann. Ja, es ist ein Tauziehen im Wasser. Der eine wühlt ein bisschen mehr als der andere, der gleitet ein bisschen mehr und dann zeichnet sich schon irgendwie ab, okay, wem ich dort mein Geld zuwerfen würde, wenn es so einen virtuellen Wettpot gäbe. Und es kämpfen dort zwei unterschiedliche Stile gegeneinander. Ja, der eine etwas reifer und ruhiger, der andere eher mit dem absoluten unbedingten Kampfes- und Siegeswillen, der sich auch stilistisch niederschlägt. Sieht man bei dem einen jetzt nicht so richtig gut. Ich sag mal gerade mit Absicht keinen Namen, weil ich keine Wertung reinlegen will. Und da haben mich die langen Kraulstrecken einfach extrem gut unterhalten. Und am Ende trennen die beiden 2/10 voneinander. Mika gewinnt 4:23:64 vor Franz Marc Kutzig 4:23:84, die beiden punktbesten Leistungen in diesem Jahrgang. Und das hat echt Bock gemacht, denen dazu zu gucken, weil es so eine schöne Storyline auch hatte, so eine schöne Geschichte, die es zu erzählen galt. Franz holt das Lagendouble, gewinnt die 100, 200 Brust, 800 Kraul, 1500 Kraul und Silber über die gerade genannten 400 Meter Freistil. Ist super vielseitig damit, ja, gerade mit dem Lagendouble, mit der Bruststrecke, mit den langen Kraulstrecken ist da echt eine Basis da, technisch durchaus noch mit Defiziten. Rettet aber auch seine beiden Brustmehrkampfsiege hier in die Gesamtbewegung, ähnlich wie wir das schon bei den Frauen gesehen haben. Mika Martin ähnlich, gewinnt ja 2x den Kraul-Mehrkampf im vergangenen Jahr. Und holt in diesem Jahr Gold über die 400 Kraul, Silber über die 100 und 200 Freistil, Bronze über die 50 Meter Freistil, also durchaus ein talentierter Bursche, wenn es in der Bauchlage in der Windmühlenart zur Sache geht. Und holt dazu noch das Delfin Triple 50, 100, 200 Delfin, also auch ein Kind, das Trainingsfleiß und Trainingsumfänge gewohnt ist. Dahinter schwimmt sich nach vorne Lasse Palle Filipheit, der Chemnitzer mit 6 Medaillen insgesamt, Gold über die 200 Meter Freistil und 50 Meter Rücken, Silber über 100, 200 Meter Rücken und die 200 Meter Lagen, dazu Bronze über die 100 Meter Freistil. Also auch da das volle, vielseitige Paket mit Spannung erwartet, was sich nächstes Jahr dort in Celle tut und wie sich das so weiterentwickelt, vielleicht auch in welche Spezialisierungsrichtung das Ganze geht. Und dann Leonard Salan mit 4 Medaillen macht jetzt das Fass auf Richtung Langstrecken, gewinnt Silber über die 200 Delfin und über die 800 Freistil und Bronze über die 400, 1500 Meter Freistil. Insgesamt die drei Leonard Salan, Franz Malkutzig und Dismann Devoto hier über die Langstrecken extrem unterhaltsam unterwegs, auch über die Läufe hinweg. Das rettet einen dann so durch den Vormittagsabschnitt und 2 Stunden 1500 Freistil. Und natürlich auch, wenn man so ein bisschen die Entwicklung sieht, von Robert Faubel, der da am ersten Tag über die 1500 echt nicht gut unterwegs ist und dann einen Tag später Bronze schwimmt, weil so lange an der Wende trainiert wird, bis das dann passt und mit Edelmetall belohnt. Ich glaube, da nimmt man viel Selbstvertrauen dann auch mit. Mitnehmen auch das Stichwort für den Jahrgang 2011, denn da sind so ein paar Geschichten, die mir vielleicht etwas... Aufstoßen ist jetzt zu viel gesagt, aber es bietet nicht so die ganz großen Storylines, weil der Jahrgang dominiert wird von Jannis Kube und Theodor Büscher. Aber wir müssen festhalten, hier und da wird die Lücke durchaus kleiner zwischen den beiden und dem Rest des Feldes. Ich hatte das in der Vorschau schon gesagt, wie oft die beiden, einer von beiden die Spitze anführt oder sogar alle beide zusammen die Spitze anführen in den Jahrgängen. Also da ist noch keine Wachablösung in Sicht. Beide sind auch relativ gegensätzlich unterwegs, sodass sie sich auf dem Podestchen oder im Wettkampfpool relativ wenig begegnet sind. Es gab hier und da ein Duell, aber das ist mir jetzt auch nicht so als mega spannend in Erinnerung geblieben. Theodor Büscher eher Richtung lange Strecken unterwegs, der Essener, Jannis Kube, der Spandauer eher Richtung kurze Strecken unterwegs. Und einen großen Kritikpunkt habe ich dann doch, denn Jannis hatte die Tendenz schon letztes Jahr mal gezeigt und dieses Jahr fand ich es zuweilen echt übertrieben, so aufreizend lässig unterwegs über die Rückenstrecken. Mag man jetzt sagen, okay, ist ein Wettkampf, was möchtest du jetzt eigentlich, André? Sollen sich die Sportler jetzt totschwimmen und dir eine geile Show bieten und dafür beim Saisonhöhepunkt nicht fit sein, weil sie hier jetzt alle Körner in Berlin lassen? Oder möchtest du, dass sie einfach ihr Programm abspulen, ihre Wettkämpfe nach Hause bringen und dann beim Höhepunkt entsprechend abliefern? Ja, am besten so eine Mischung aus beiden, also ein bisschen was lernen. Ich kenne jetzt die Aufgabe nicht, die da unterwegs war. Fokus Ayoff wird ganz klar sein für alle beide und für Jannis Kube auch. Wenn das allerdings zulasten einer möglichen Wettkampfhärte geht, die man sich bei einer DJM holen kann, und da ist eine Ayoff auch gar nicht so weit weg, die sich ja auch über viele Tage streckt, und ich denke mal, Jannis Kube können wir fast von ausgehen, der wird die drei Rückenstrecken dort schwimmen, der wird vielleicht noch in einer Lagenstaffel eingesetzt werden als Startschwimmer. Ah, dann brauchst du das dort auch und dann kannst du es dir vielleicht nicht so erlauben als jüngerer Jahrgang. Jahrgang 10, 11 sind dort unterwegs und da sind international ganz andere Kaliber mit am Start. Da können der ein oder andere ein Liedchen von singen. Vielleicht nicht erlauben im Vorlauf dort die erste Bahn oder die ersten drei Bahnen easy peasy zu machen und nur auf der letzten Mal den Fokus den Turbo anzuwerfen. Fand ich jetzt irgendwie, habe ich mich schwer getan mit jedenfalls. Wir werden gucken, was da passiert Richtung Ayoff und was da am Ende in den Ergebnislisten steht. Die Top-Performer, damit auch genannt, Theodor Büscher mit 9 Medaillen, Gold, 200, 400 Freistil, 200 Delfin, 200 Lagen, 400 Lagen, Silber über die 100 Freistil, 100 Delfin, Bronze, 50 Freistil, 50 Delfin, also dreimal Kraul durch, dreimal Delfin durch mit jeweils einem Set. Und dann noch dazu das Lagendouble für ihn. Jannis Kube mit 7 Medaillen holt das Triple über die Rückenstrecken. Dazu kommt Gold über die 50-100 Freistil, Gold über die 50 und 100 Meter Delfin. Also wieder 7 mal Gold. Lässt die 200 Delfin aus, die er im Vorjahr noch geschwommen war, wäre da das Duell gegen Theodor Büscher gewesen. Was ich super spannend gefunden hätte, jetzt die Strecken, wo die beiden aufeinander trafen, war jetzt nicht das ganz große... Ja, war jetzt nicht so das Riesenduell. Ich sage, jawohl, hier sind zwei Giganten, die gerade auf ihrer Paradestrecke aufeinandertreffen. So ist es. Ich halte da nur fest. Es ist, wie es ist. Bums. Jannis aber noch mit einer starken Trainingsgruppe ja gesegnet. Einer, der sich dort nach vorne schwimmt im Moment, ist Julian Petras. 5 Medaillen für ihn, für den Spandauer, Silber über 50 Dell, 50 Kraul und die 200 Lagen, dazu Bronze über die 100 und die 200 Meter Delfin und dahinter mit Timo Wendland, der Braunschweiger, 3 Medaillen, 50 Rücken, 100 Rücken, habe ich witzigerweise eher als Kraulschwimmer im Hirn, hat jetzt hier gar nicht funktioniert, und Silber über die 800 Meter Freistil, was ich auch krass finde, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ja, das sind dann so die Namen, mit denen man sich hier im 2011er Jahrgang auseinandersetzen sollte. Let's go, Jahrgang 2010. Bei den Männern, eigentlich das Duell, was uns auf den Rückenstrecken hier überrascht hat, ist das von Anas Larrach gegen Gerard Norwisch. Anas Larrach, müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt. Von der Rückenkoryphäe die letzten 3 oder DJM-Medaillenausbeute, 7-4, dieses Jahr noch 3, dreimal über Rücken auf dem Podest gewesen, dreimal Silber, aber auch dreimal überholt von Gerard Norwisch, dem neuen Rückenking, der hier im Haus ist. Eröffnet damit eigentlich den Reigen, der so ein bisschen Richtung SG Neuss zielt, die in meinen Augen am Ende im Medaillenspiegel irgendwie schlechter dastanden, als ich das erwartet hätte. Also ich hätte gedacht, dass da noch mehr Medaillen sind und noch weiter vorne in der Medaillenwertung. Was ich auch finde, was sich hier im 2010er Jahrgang relativ gut illustriert, ist, ob die AJOF-Nominierung so früh in der Saison, nämlich spätestens am Ende der deutschen Meisterschaften, so richtig sind. Im Juni deutschen Jahrgangsmeisterschaften, also im Anfang Mai deutsche Meisterschaften, im Juni deutsche Jahrgangsmeisterschaften und das AJOF-Festival findet in Skopje statt vom 20. bis 26.07. Jetzt kann man sagen, okay, die vielleicht für AJOF planen oder dort nominiert werden, die wissen eh schon Bescheid und planen sich das ein und schwimmen locker. Wir dürfen ja nicht vergessen, offiziell bekannt gegeben vom DSV ist da ja noch nichts eigentlich. Ne? Die planen sich das eh schon ein und trainieren jetzt hier drüber und sind deswegen nicht so ganz fit. Wenn die DJM-Quali-Höhepunkt gewesen wäre, wären sie ja auch viel schneller unterwegs gewesen. Gewagte These, weil sich eben relativ schnell viel ändern kann. Und eins der Sachen ist, dass Anas Larrach ist AJOF nominiert, Gerard Norwisch ist nicht AJOF nominiert. Und da ist das jetzt nicht, dass mir jemand bitte vorwerfen soll, ich würde das Anas nicht gönnen, dass er dorthin fährt nach Skopje. Doch, volle Möhre, sollen alle hinfahren. Alle fleißig im Training, alle gut, alle sympathisch, alles Chico. Ich habe alles fein. So soll er machen und soll er dort von mir aus auch eine 57,3 schwimmen, die 100 Rücken. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Aber Gerard Norwisch war jetzt hier bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften einfach echt eine ganze Ecke schneller, als Anas das gewesen ist. Ja, und dann würde die Nominierung möglicherweise vielleicht anders aussehen, die da am Ende rauskommt. Also Gerard war über 200 Rücken 3 Sekunden schneller, über die 100 Meter Rücken 1 Sekunde schneller und über die 50 Meter Rücken folgerichtig 1/2 Sekunde schneller. Also 1/2 Sekunde pro Bahn. Das ist schon relativ viel. Anas wird jetzt vermutlich nach Skopje fahren und wird dort seine Erfahrungen sammeln. Es schadet nicht, alles gut. Ich habe meinen Frieden damit. Liegt ja eh außerhalb meiner Hand und außerhalb der Hand der Sportlerinnen und Trainerin. Top-Performer. Einen, den wir schon vom letzten Jahr ganz oben kennen, ist da Elias Himmelsbach, der dieses Jahr 6 Medaillen gewinnen konnte. Über die langen Kraulstrecken, über die Delfinstrecken, über die Lagenstrecken fühlt er sich zu Hause. Nach 5 und 5 Medaillen dieses Jahr 6, also noch eine mehr, Gold 200 Freistil. Und jetzt wird's eigentlich spannend, nämlich noch 5-mal Silber drauf, über die 400 und 800 Kraulen und über die 50, 100, 200 Meter Delfin. Wo ja unter anderem Monet van Rooyen den Vortritt lassen musste, der die 50 und 100 Meter Delfin gewann. Dazu Gold über die 100 Kraul und dazu Gold über die 200 Meter Lagen. Krönt damit eine super Saison, in der sich kontinuierlich vorwärts entwickelt hat. Das kommt für mich nicht überraschend, dass er hier so abruft. Derjenige, der noch in der Vereinsgruppe Monet, der noch in der Vereinsgruppe in Heidelberg schwimmt, erst nächste Saison zu UTA in die Trainingsgruppe wechseln soll. Also dann aller Voraussicht nach nochmal einen Sprung machen wird, ohne Druck aufbauen zu wollen. Auch nicht international unterwegs diese Saison. International unterwegs Nils Vodou, 4 Medaillen. Hat er 2024 geholt, hat er 2023 geholt, mehr als 4 geht scheinbar nicht, warum auch immer. Egal, 4 Medaillen, Silber, 50, 200 Kraul, Bronze über die 100 Freistil und die 50 Meter Rücken. Und dann kommt die Überraschung des Jahres, Ilias Hamduch vom SV Rhenania Köln mit 3 Medaillen nach 0-0, nach 2 Nullnummern in den vergangenen 2 Jahren, dieses Jahr 3 Medaillen. Und zwar Gold über die 400 Freistil und 400 Meter Lagen. Dazu Bronze über die 200 Meter Freistil und eine Disqualifikation über die 200 Meter Lagen. Sonst wäre ich nämlich fest davon ausgegangen, dass er dort auch noch Edelmetall geholt hätte. Beste Leistung auch über diese 400 Meter Freistil von Ilias Hamduch und für mich auch das beste Rennen dieses Wettbewerbes im Jahrgang 2010 von Ilias gegen Elias. Klingt so ähnlich, schwimmt so ähnlich. Ilias gewinnt am Ende mit 4:07:68, 7 Zehntel vor Elias Himmelsbach in 4:08:83. Ja, genau. Also da wirklich großartiges Rennen über diese 400 Meter Freistil. Ein zweites Rennen, das wir da nicht aus dem Auge verlieren sollten, sind die 400 Meter Lagen. Und da gab es nämlich einen Vierkampf von Ilias Hamduch gegen Felix Wojwode, gegen Tamino Hensel und Yannick Hefelinger. Mit dem ganz klar besten Ende für Ilias. Der gewinnt in 4 Minuten 40, 4 Sekunden vor den anderen drei, die zwischen Silber und den vierten Platz 5 Hundertstel packen. Mit dem besten Ende für Felix Wojwode, für den Berliner, der hier mit Silber dann aus diesem Rennen rausgehen wird. Und das war bis zur letzten Bahn wirklich überhaupt nicht abzusehen, denn vorne waren es eigentlich Tamino und Yannick, die beide gegeneinander sich duellierten mit dem mit Yannick als Brustschwimmexperten, der die 100 Meter hier in 1:19 schwamm und damit seinem Berliner Kollegen fast 3 Sekunden abnahm auf die letzte Bahn mit 2 bzw. 3 Sekunden Vorsprung ging. 2 Sekunden Vorsprung auf Tamino, 3 Sekunden Vorsprung auf Felix Wojwode. Ja, und dann kommen die letzten 100 Meter in diesen 400 Meter Lagen und da zeichnet sich das Elend schon langsam ab. Mit 34,3 Sekunden war Yannick nicht mehr so ganz auf der Höhe, musste da schon 1,3 Sekunden abgeben von seinem 3-sekündigen Vorsprung. Und auf der letzten Bahn ist er mit 32,5, der mit Abstand langsamste, verliert nochmal 1,3 Sekunden auf Tamino, 2 Sekunden auf Felix Wojwode und das ist dann im Anschlag, ist es wirklich hauchdünn. Also kommt es auf die letzten drei Züge an, so ehrlich muss man sein, das verliert er nicht zwischendrin auf der letzten Bahn, sondern im Anschlag irgendwo. Und das war ehrlicherweise, das war schon ein bisschen heartbreaking, so, weil dieses Einholen, Überholen am Ende und dann mit leeren Händen nach Hause gehen, da sind nicht nur die Hände leer, da ist auch der Blick dann am Ende ganz schön leer. Man muss am Ende sagen, Yannick immerhin noch, der jetzt bei der Freiwasser-JTM unterwegs ist, mit Silber wie 1500 und Gold über die 200 Meter Brust nicht völlig mit leeren Händen nach Hause gegangen, aber diese 400 Lagen da, dieser Dreikampf um Silber und Bronze, das war schon auch eine der härteren Entscheidungen bei diesen DJM. Zum Jahrgang 2009 bei den Männern. Hier gibt es nicht so irre viel zu erzählen, vielleicht die Storyline. Larus Thiel ruht sich ein bisschen aus für die JTM, hat einen Ausdauerblock hinter sich, dürfte ganz zufrieden sein mit seiner Goldmedaille über die 100 Meter Freistil und vor allen Dingen auch der Zeit, die dort ins Wasser kam, gewinnt außerdem Gold über die 50 Freistil, über die 50 und 100 Meter Delfin, gewinnt damit diese Wettbewerbe seit dem Jahr 2022, seitdem es sie gibt. Genau, also da Dominanz weiter ausgespielt, es geht für ihn jetzt Richtung JTM, genau darum wird es dann gehen, dort schnell zu sein, bis ins Finale vorzudringen und möglicherweise sogar eine Medaille zu holen und dann die Saison mit den Junioren-Weltmeisterschaften erfolgreich abzuschließen. Jannis Schmidt, sein Alterskamerad, macht das totale Gegenteil, der ruht sich nämlich mal so gar nicht aus, gewinnt am Ende 4 Medaillen, holt sich das Lagendouble, dazu kommen Silber über die 200 Meter Brust, Bronze über die 200 Meter Rücken und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist Jannis auch noch die 200 Meter Delfin geschwommen. Ja, die 100 Meter Brust abgemeldet aus guten Gründen. 100 Rücken waren auch noch, ist er Siebter geworden. Genau, und über die 200 Meter Schmetterling stand er auch im Finale, ist dort Sechster geworden. Also echt ein krasses, toughes Programm für den Wiesbadener, der hier zu den Junioren-Europameisterschaften mitfahren darf. Dann gibt es noch die Deutschland-Debatte, die ich vorhin bei den Frauen schon mal kurz aufgeworfen habe, die wir jetzt hier weiterführen könnten mit Nicolas Petzold und Zeugmin O. Da mag man jetzt sagen, okay, Zeugmin O Richtung deutsche Schule in Deutschland unterwegs, will Deutsch lernen, weil Schulsystem besser, stand ja auf einmal bei den Essenern vor der Matte, nachdem der Südkoreaner erst sein Glück in Südkorea, dann in Australien versucht hat und dann nach Gelsenkirchen kam ins Ruhrgebiet. Und sich bei den Essenern im Schwimmzentrum vorstellte, dort in Rüttenscheid und gesagt hat, ey, ich würde gern bei euch schwimmen, lasst mich mal mitmachen. Und das haben die Essener getan und haben das mit Sicherheit nicht bereut, denn gewann über die Bruststrecken fast schon erwartungsgemäß möchte man an dieser Stelle sagen, Silber über die 50 und Gold über die 100 und 200 Meter. Jeweils im Duell mit Nicolas Petzold, mit dem für Potsdam startenden, in Texas trainierenden Amerikaner, dessen Vater in Deutschland auf die Sportschule Friedrich Ludwig Jahn gegangen ist, als Leichtathlet, jetzt in Texas unterwegs ist, regelmäßig vor den deutschen Jahresmeisterschaften herkommt, weil in den USA dort Pause ist, da ist keine Schule und nix, und dann nutzen sie die Zeit, machen Potsdam ein bisschen unsicher, trainieren dort 2 Wochen vorher mit, waren dort auch auf der Schule mit unterwegs, genau, und verstärken da jetzt das Team. Gewinnt insgesamt 5 Medaillen, Nicolas, Gold über die 50 Brust, Silber, 100 Brust und Bronze, 200 Lagen, 200 Kraul, 100 Meter Delfin, also super vielseitig, ja, so ist es, wirft aber nochmal ein Licht auf diese Debatte mit den deutschen Staatsangehörigen, die die ganze Zeit im Ausland trainieren und dann jetzt hier gibt keine schöne Formulierung, es ist wie es ist, so. Genau, am Ende musst du dich halt durchsetzen gegen die Konkurrenz, die dort irgendwie da ist. Ja, und 4 Medaillen gibt's dann noch bei insgesamt 4 weiteren Sportlern. Vielleicht einer, den ich hier noch hervorheben möchte oder nochmal extra nennen möchte, ist Simon Brugger aus Bayreuth, der Goldmedaille holt über die 200, 400, 800 Meter Freistil und Silber über die 1500 Meter Freistil und urplötzlich auch über die 50 Kraul im Finale steht. Sich aus dem Vorläufen ins Finale schwimmt mit einer irren Frequenz, Wasserlage vielleicht so mäh, okay, aber mit einer Bewegungsgeschwindigkeit hier aufwartet, die ich einem Langstreckler nicht zugetraut hätte, am Ende auch 6. wird in diesem Finale. Und weil wir einmal bei den Langstrecklern sind, seien noch 2 Sachen erwähnt. Jonas Lischke geht mit 4 Medaillen nach Hause, 200, 400 Freistil Silber, 800, 1500 Freistil Bronze, für den Hamburger, der in der Quali-Phase zur JDM-Freiwasser krank war, deswegen dort nicht starten kann und jetzt hier seinen Jahreshöhepunkt hatte und damit auch den Deckel drauf macht auf diese Saison. Genau, und dann gucken wir nochmal auf Matthäus Straßburger, den ich nicht vergessen möchte, der trainiert am Landesstützpunkt in Chemnitz, schwimmt nämlich hier die punktbeste Leistung in dem Jahrgang über die 1500 Freistil. 15:34 bringen ihm 808 Punkte und schwamm damit im schnellsten Lauf über die 1500 Freistil, geht da aber völlig unter, weil Moritz Erkmann mitschwimmt, weil Konstantin Kleinheinz mitschwimmt, weil Diego Alfons Heinze mitschwimmt, und die alle ihre eigenen Medaillenduelle haben, ja, Finn Konstantin Kleinheinz gegen und Diego Heinze gegen Lukas Steuter die schwimmen gegen Lukas Steuter im Jahrgang 2007, kommen wir gleich noch dazu. Oh Gott, bisschen verwirrt jetzt hier gerade. Und möchte da nochmal sagen, Matthäus Straßburger, das ist Meeting seines Lebens hier, glaube ich, schwimmt mit 15:34 über die 1500 Meter 30 Sekunden schneller als zu den deutschen Meisterschaften und über die 800 Freistil 11 Sekunden schneller als zu den deutschen Meisterschaften. Also 2 Leistungen, die tragischerweise echt unterm Radar war, aber aller Ehren wert. Die 3 punktbesten Leistungen hier im Jahr 2009 kommen auch über die 1500 Freistil von Matteo, von Simon und von Jonas Lischke. Jonas Reuter gewinnt das Rückentriple, dazu Silber über die 100 Meter Freistil und damit war es das im Jahrgang 2009. Weiter geht's, Jahrgang 2008, der einzige deutsche Jahrgangsrekord dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Wuhu! Fabian Mager gewinnt das Rückentriple, ist JDM nominiert, da passt alles im Moment zusammen. Der Neusser hier zeigt Mitja Bauer. Auch hier eine Rückenwachablösung, ähnlich wie wir das im Jahrgang 2010 gesehen haben, dass er der neue König des Rückenschwimmens ist. Genau, schwimmt den einzigen deutschen Jahrgangsrekord dieser Wettbewerbe, auch famoses Rennen mit einer irren letzten Bahn, das hat richtig Bock gemacht, da zuzugucken und ich bin gespannt, was da jetzt bei den Junioren-Europameisterschaften noch kommen wird. Über die Rückenstrecken eh was ganz Besonderes beim Jahrgang 2008. Es ist 3-mal das gleiche Treppchen in exakt der gleichen Reihenfolge. Fabian Mager gewinnt vor Mitja Bauer, vor Ovidiu Heidau aus München. Die 3 kennen sich. Das wird nächstes Jahr vermutlich, maybe, möglicherweise nicht so richtig anders aussehen. Gibt noch einen David Cicero, der da eigentlich einmal ein Wörtchen mitgesprochen hat, dieses Jahr keine Rolle spielte. Ja, und damit haben wir, glaube ich, Fabian Mager genug abgefeiert, möchte ich fast sagen. I don't know, ich weiß es nicht. Diese 200 Meter Rücken katapultieren ihn auch in der offenen Klasse, glaube ich, auf Platz 7. Gibt einen kleinen Gutschein für Gratis-Übernachtungen in Soma bei. Ist aber nicht unter den 3 punktbesten Leistungen zu finden, denn da steht er auf Platz 2 mit seiner Zeit über die 100 Meter Rücken, 55,78. Auch die beachtenswert, die er hier ins Wasser gebracht hat. Aber wir bleiben mal beim Rückenschwimmen und gucken einmal kurz auf Mitja Bauer, der nämlich 4 Medaillen insgesamt nach Leipzig holt. Nach 2 Nullnummern zu Beginn seiner DJM-Karriere, einer Silber, einer Medaille im Jahr 2023 und 0 im letzten Jahr, sind es dieses Jahr dann 4 Medaillen, also es geht aufwärts für ihn. 3-mal Rücken Silber plus 200 Delfin Bronze und gerade die Entwicklung über 200 Meter Delfin sind spannend. Ich meine, mit David Thomasberger schwamm ja schon mal jemand in Leipzig unter der Regie von Frank Embacher, der die 200 Meter Delfin beherrscht hat, der deutsche Rekordhalter. Und Mitja schwamm im Dezember in Dresden beim Christstollen-Schwimmfest noch eine 2:13. Jetzt hier in Berlin ein halbes Jahr später 2:03:70, also 10 Sekunden schneller. Das kann man schon mal machen mit so ein bisschen Rennerfahrung und sich die Bronzemedaille einverleiben. 4 Medaillen gab es auch für Felix Brandner, der Gold über die 50-100 Freistil, Gold über die 50-100 Meter Delfin gewinnt. Die Kombination kennen wir aus dem vorangegangenen Jahr und hat über die 100 Meter Delfin nur im ersten und zweiten Jahr verloren. Ansonsten geht er über diese Strecken ungeschlagen seit 2022 durch die Wettbewerbe. Dann kommen wir zu Leo Leverkus, meinem kleinen Highlight dieser deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Persönliches Highlight vor allen Dingen deshalb, weil er dafür gesorgt hat, dass eine Storyline echt mal von vorne bis hinten aufgegangen ist. Gewinnt am Ende 4 Medaillen, verzichtet auf die 1500 Meter Freistil, wofür ich ein dickes Chapeau und die Badekappe den Hut lüften möchte und sage, großartige Entscheidung, die hier nicht zu schwimmen und sein zu lassen. Gewinnt Gold über die 400 Freistil, 200 Delfin, 400 Lagen. Dazu Silber über die 800 Meter Freistil. Genau, war die letzten Jahre zum Highlight immer im Bestzeitbereich, die einzig negative Ausnahme vielleicht die 200 Meter Delfin, aber nie darunter und hatte aber immer eine deutlich höhere Vorbelastung, als es Richtung Saisonhighlight ging, internationales Event. Jetzt durch den Verzicht auf die 1500 habe ich vielleicht so die Hoffnung, dass da ein paar mehr Kräfte übrig sind bei den Europameisterschaften, die demnächst kommen. Und die 400 Lagen Storyline, das war die folgende, da habe ich nämlich gesagt, ey, Leo, 400 Lagen und DJM in Berlin ist eine absolute Liebesbeziehung, Hand in Hand, großartig. Schwamm 2023 4:37, schwamm letztes Jahr in Berlin 4:33, also 4 Sekunden schneller und habe daraufhin mal aufgebaut, okay, können wir ja wieder 4 Sekunden schneller machen dieses Jahr und Leo hat einfach geliefert. 4:29:06, neue Bestzeit, 4 Sekunden schneller, das 3. Jahr in Folge, wieder besser geworden bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und zwar kein bisschen, sondern ein ganz schön großes Stückchen. Das sah richtig, richtig gut aus und ich hoffe, wie gesagt, dass das dann in Samorin auch sich international genauso niederschlägt. Luis Hoffmann gewinnt 4 Medaillen, sieht aber dabei noch nicht wieder richtig fit aus. Finde, irgendwas fehlt mir dort. Ich kann nicht so ganz genau sagen, so die letzte Spannung, die letzten 10%, der letzte Kick, meine ich gar nicht böse, nur so von außen gesehen. Ich meine, Luis hat die JDM-Quali verpasst, wird dann nicht mitstarten. Das heißt, seine Saison ist jetzt eigentlich auch durch. Und das wird sicherlich mutmaßlich zu einer möglichen fehlenden Motivation beigetragen haben. Gewinnt Gold über die 100 Brust, Silber über 200 Brust, 200 Lagen, Bronze über die 50 Meter Brust. Also ein schönes Brustpaket, was er hier schnürt. Und ja, Kopf hoch, nächstes Jahr geht's weiter. Das Schwimmen ist ja nicht verlernt worden. Und wir beginnen mit Neues, wir enden mit Neues, nämlich mit Max Niklicek. 4 Medaillen für ihn. 0 in der Premierenausgabe, dann 2:13 und jetzt 4 Medaillen, also DJM Highlight nach seinem Wechsel nach Neuss, neue Rekordausbeute, schon mal nicht so schlecht. Gold 200 Kraul, Silber 100 Freistil, 100 Delfin und Bronze über die 50 Meter Delfin. Und wenn ihr euch ein Rennen hier nochmal angucken wollt, dann schnappt euch die 200 Meter Lagen bei den Männern. Da gewinnt Ben Bodusch vor Luis Hoffmann und Moritz Birk. Zwischen Platz 1 und 3 liegen 26 Hundertstel. Und die liegen vorrangig in der Kraulstrecke begründet. Also vorneweg ist es Louis Hoffmann, der mit einer halben Sekunde die Delfin-Strecke beendet. Nach den 50 Meter Rücken wiederum liegt Ben Bodusch eine Sekunde vor Louis Hoffmann, also anderthalb Sekunden aufgeholt über diese eine Bahn Rückenschwimmen. Dazwischen jeweils schummelt sich der Essener Moritz Birk. Dann kommen die 50 Meter Brust. Wir wissen alle, Louis 50 Brustschwimmer, 35,5, holt zwei Sekunden wieder raus auf Ben, holt eine Sekunde raus auf Moritz und schwimmt dann die langsamste Schlussbahn mit 30,11, verliert dort wieder eine Sekunde auf den siegreichen Ben und ein paar Hundertstel auf den drittplatzierten Moritz Birk, der das Ding hier nicht dann ins Ziel mit Silber bringen kann, sondern auf Bronze anschlägt. Also da gab es auch so viel hin und her und her und hin mit verschiedenen Stärken. Das hat ziemlich Bock gemacht, sich das anzugucken. Und damit sind wir beim letzten Jahrgang angekommen, dem Jahrgang 2007. Auch hier gab es wie in allen anderen Jahrgängen 51 Medaillen zu gewinnen. Wir haben hier 27 Gewinner. 27 Medaillengewinner ist das Maximum bei den Jungs. Wir erinnern uns zurück, die 2012er oder irgendwer war doch auch mit 27 unterwegs. Das finden wir nochmal raus, wer das war. Mit 27 unterwegs, ne, mit 21 unterwegs waren die 2012er Jungs, genau, und 27 ist dann das Maximum bei den Jungs jetzt hier in diesem Jahrgang, genauso wie im Jahrgang 2008. Wo will ich damit hin? Es gab insgesamt 6 Sportler, die mit 3 Medaillen nach Hause gegangen sind und einer von denen ist Daniel Ohlenberg, der 3-mal Gold gewann, mit absurden Leistungen über die 100 Freistil 51,07, das kann man irgendwie so vielleicht als Einschwimmen abtun. Eine Zehntel vor Ben Wichtermann und 1500stel vor Limaris Dix. Dann aber kam die 200 Freistil 1,49,97 für Daniel Ohlenberg. Erste Mal unter 1,50 in seiner Karriere, da war richtig viel Zug nach vorne drin. Gefolgt von den 400 Meter Freistil, 3,55,64, punktbeste Leistung in dem Jahrgang, 814 Punkte insgesamt. Das war ein richtiges Feuerwerk über die 200 und 400 Meter Freistil von dem Osnabrücker, der eine absolute Ergänzung ist zum Vorjahr, wo er schon diesen Riesensprung gemacht hat, jetzt hier nochmal nach oben und nach vorne springt. Das war echt cool, das war richtig, richtig schön anzusehen, was er da ins Wasser zaubert und ins Wasser zwirbelt und das hat viel, viel Freude gemacht und reichlich Vorfreude geweckt auf das, was wir in Samorin hoffentlich sehen. 4 Medaillen gab es jeweils für Simon Schumacher und Diego Heinze. Diego Heinze, bekannter Name der Wiesbadener, schon seit Jahren hier in der Jahrgangsspitze unterwegs, Gold über die 200 Delfin, Silber über die 400, 800 Freistil, Bronze über die 1500 Meter Freistil, liefert sich dort ein Duell zwischen den Vorläufen und den zeitschnellsten Läufen im Florian Wellbrock-Style mit dem Spandauer Lukas Steuter. Der gewinnt insgesamt 2 Medaillen, beide aus den Vorläufen zu Edelmetall, nämlich zu Gold über die 800 Meter Freistil, man mag es kaum glauben, und zu Silber über die 1500 Meter Freistil. Und da muss man schon sagen, das ist extrem schade, dass Lukas da im Vorlauf sein Ding schwimmen musste. Richtet sich halt nach den Ergebnissen im Laufe der Saison. Und da war Lukas nicht schnell genug, um unter die schnellsten 8 der hier gemeldeten zu rutschen. So ist es. Aber dadurch ist es als das Duell entgangen von Lukas Steuter gegen Diego Heinze und Finn Konstantin Kleinheinz. Lukas gewann Silber, habe ich gerade schon gesagt, und Finn Kleinheinz aus Magdeburg gewann Gold über die 1500 Kraul, war aber nur 9 Zehntel schneller als Lukas Steuter, der wiederum keinen Riesenvorsprung auf Diego Heinze hatte über dieses 1500 Meter Freistil. Also das wäre dort ein sehr, sehr schönes, spannendes Duell gewesen im 2007er Jahrgang bei den Jungs. Ja, ist uns leider entgangen, so ist das manchmal. Kann man ja nicht ändern, aber der Wunsch fürs nächste Jahr, ach, da sind sie raus, ist egal. Der Wunsch fürs nächste Jahr, vielleicht dann bei den 2008ern, der ist schon mal notiert. 4 Medaillen gab es auch für den Cannstätter Simon Schumacher, der gegen Niklas Jäger die Lagenstrecken gewinnt, nämlich die 200 Meter Lagen holt Gold. Niklas Jäger, der Doublesieger der vergangenen Jahre, gewinnt über diese 200 Meter Lagen 2-mal Silber. Schlussendlich Und ja, Simon Schumacher gewinnt Gold über 200 Meter Brust noch dazu. Cannstatter Doppelsieg mit Zubeil Tarf, der Silber holt und Silber über die 50 und 100 Meter Brust und hat sich zusammen mit Arthur Altergott auf die Fahne geschrieben, ey, wir machen jetzt Schule zu Ende und dann widmen wir uns ein Jahr nochmal dem Schwimmsport und gucken, was da so geht, in welche Richtung wir uns dort vielleicht entwickeln können. Vielleicht können wir Zubeil so ein bisschen Konkurrenz machen. Simon Schumacher, wer es nicht mitgekriegt hat im Livestream, war ein halbes Jahr in Australien unterwegs, sich so richtig mit dem Schwimmen verbandelt, stand auf dem Surfbrett, das war alles, was mit Schwimmen dann dort stattgefunden hat und stürmt jetzt hier zu insgesamt 4 Medaillen der Cannstätter. Das beste Rennen aber allerdings gab es über die 200 Meter Delfin am Eröffnungstag mit Diego Heinze gegen Ankoš Jalgi und das ist, ja, es ist einfach heartbreaking, so ein bisschen wie die 400 Meter Lagen im Jahrgang 2010, denn Ankoš Jalgi immer in der Delfin, in der Medaillenverlosung dabei, gewinnt über diese 200 Meter Delfin Silber 2021, Bronze 22, Silber 23, Bronze 24 und wer wie ich ein Freund von wiederkehrenden Mustern ist, dem war im Vorfeld klar, wie das Ganze ausgehen wird, nämlich mit der Silbermedaille für Ankoš Jalgi, die war wieder dran. Und Gold gibt es für den Frankfurter einfach nicht zu gewinnen bei diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und so soll es auch dieses Jahr sein. Er führt nach 150 Metern mit 2 Sekunden Vorsprung vor Diego Heinze aus Wiesbaden und hat am Ende im Anschlag um 500stel das Nachsehen und gewinnt die Silbermedaille hinter Diego Heinze. 2:02:80 für den Wiesbadener, 2:02:85 für den Frankfurter, der da echt mit leerem Blick an der Wand saß und überhaupt nicht begriffen hat, wie das eigentlich gerade noch passieren konnte. Ich glaube, den Coaches auf der Tribüne ging es ähnlich. Hatte mich dann da mit Volker noch unterhalten, der auch meinte so, das war, also nach 3 Bahnen war das eigentlich durch und der Sekt schon kaltgestellt oben auf der Tribüne. Und dann ließ er sich das noch wegschnappen. Was man auch noch ausführen sollte, vielleicht beim Beispiel Ankoš Jalgi, der ist Sonntag zurück aus Berlin gefahren, da schwamm die 100 Meter Delfin noch. Und ist dann direkt Montag, Dienstag zum mündlichen Abi angetreten. Ist auch immer etwas, was die Abschlussjahrgänge hier beschäftigt und was zur Wahrheit mit dazugehört, wenn sie dort zu den Wettbewerben antreten. Es gibt eben auch noch ein Leben neben dem Schwimmen und das heißt Schule. Und dazu gehören Realschulabschlüsse, 10. Klasse Abschlüsse, dazu gehören Abiturabschlüsse, die alle innerhalb dieses Zeitrahmens stattfinden. Und damit war's das von den diesjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Keine Ahnung, ob das die längste Folge ist, die ich jemals aufgenommen habe. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck geben und es war wirklich viel dabei in diesem Jahr, fand ich, was echt Bock gemacht hat, was echt Spaß gemacht hat, was auch Vorfreude weckt auf die kommenden Highlights. Das ist dann sowas wie eine Freiwasser-JDM, das ist sowas wie eine U23-EM, die jetzt kommendes Wochenende, kommenden Donnerstag beginnt. Das ist, sind die Sachen wie eine Junioren-Europameisterschaft, die Woche drauf stattfindet. Eine Junioren-Weltmeisterschaft, ein AOF-Festival, all diese Sachen, wo sich der Nachwuchs präsentieren darf, wo sich die Schwimmjugend präsentieren darf im internationalen Vergleich und auch die Weltmeisterschaften nicht zu vergessen. Also es war mal wieder der Startschuss für einen internationalen Sommer, wo große, große Hoffnungen einhergehen und geweckt worden sind auf das, was dort kommt. Und nochmal, es geht darum, sein Bestmögliches bei diesem Höhepunkt abzurufen. Alles andere machen die anderen Sportlerinnen und Sportler aus. Keine Ahnung, wie fit die sind, wie gut die drauf sind. Das muss ich dann zeigen und rausfinden. Aber was die Sportlerinnen und Sportler, Trainer hier, Trainerinnen alle selber in der Hand haben, ist die eigene Leistung. Und ich drücke jedem die Daumen und sage, okay, nehmt das mit, was ihr mitnehmen wolltet aus diesen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Lernt da draus und dann habt ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß bei den kommenden internationalen Highlights. In diesem Sinne, lasst uns nächste Woche Donnerstag einschalten. Bei der U23-EM dieses Wochenende gibt es zum Beispiel noch die hessischen Landesmeisterschaften in Darmstadt. Ansonsten nach 5 Tagen Schwimmhalle und einer Woche arbeiten, glaube ich, ist mal wieder Zeit rausgehen, das schöne Wetter genießen. Samstag, längster Tag des Jahres. Und dann heißt es ab nächster Woche wieder Livestream einschalten. Das Ganze wird übertragen auf Euro Aquatics TV. U23 EM mit Neulingen im Erwachsenenteam, mit WM-Teilnehmerinnen und WM-Teilnehmern. Also da gibt's auch reichlich zu erzählen und zu sehen und zu erleben. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann am Freitag. Ihr kennt das Spielchen, es war mir eine Freude, heute hier gemeinsam mit euch nochmal zurückzuwerfen. Und das Comedy-Programm mit dem Siegerpodest, das erzähle ich irgendwann später nochmal. Das bringen wir heute nicht mehr unter. Aber es ist eigentlich echt so ein geiler Treppenwitz. Das macht richtig Bock. Vielleicht ist nächste Woche die Zeit dafür. Für heute war es das erstmal. Danke fürs Einschalten, Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.